Hallo, ja, hallo, hallo, ihr Lieben. Ich schaue in die Kamera und sage hallo. Wir wollten eigentlich live gehen auf YouTube. Wir wollten das unbedingt ausprobieren, damit wir euch quasi mitnehmen können in diese spannende Verschwörungstheorien-Folge.
Verschwörungstheorien-Bubble, von der wir uns eigentlich alle fernhalten wollen, aber in die wir heute ganz tief eintauchen.
Genau, und eigentlich dachten wir können dabei live gehen auf YouTube und dann kriegt ihr nämlich also alles quasi mit und könnt uns Fragen stellen und investigativ irgendwas reinschicken noch.
Das Ding ist, also es hätte fast funktioniert, es hat dann an zwei Kabeln gescheitert. Daran hat es gescheitert. Ist es gescheitert.
Ja. Okay, also wir wollten heute, wir haben eine Sonderfolge für euch geplant, die wir erzählen euch heute keine Geschichte, sondern wir haben im Zuge der Wahlen darüber nachgedacht, dass es gar nicht so blöd wäre, vielleicht einfach mal so ein bisschen über rechte Narrative zu sprechen, über rechte Propaganda und über die neuen Rechte und rechte Symboliken und auch darüber, was eigentlich in dieser Bubble los ist, was die da alles so für Quellen hin und her schicken, weil, also wir sind die letzten Tage eingetaucht und wir haben festgestellt, dass man sich das, dass es irgendwie jenseits von Gut und Böse ist und man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, was da in dieser Bubble irgendwie los ist.
Also sagen wir es so, Marlies und ich, wir sind quasi ständig irgendwo auf irgendwelchen Internetforen oder auf WhatsApp und schreiben einander. Und jedes Mal, wenn Marlies mir was zuschickt oder wenn ich ihr irgendwas zuschickt, denke ich mir, fallen gleich die Augen aus. Also ungefähr so war einfach die Stimmung der letzten drei Tage und wir müssen jetzt darüber reden. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, vielleicht fangen wir nicht mit Verschwörungstheorien an, sondern erstmal mit so ein bisschen historisch. Also wieso sprechen wir von der neuen Rechten, wieso sprechen wir nicht von der alten Rechten und so weiter? Oder was wäre dein Vorschlag?
Mir ist das egal, also ich könnte das auch erstmal kurz einordnen, dass ich halt angefangen habe mit Leuten, die unter meine Videos zu kommentieren, also die kommentiert haben so, nein, AfD und so weiter, dass ich denen per Direct Message geschrieben habe und irgendwie herausfinden wollte, warum sie die AfD wählen. Und tatsächlich habe ich auch schon ein paar Leute umgestimmt, nämlich die, die gesagt haben, ja, ich wähle die AfD, weil meine Familie auch die AfD wählt. Das waren die richtig einfachen, weil die hatten einfach gar keinen Plan. Dann habe ich so einfach nur so ein bisschen nachgefragt, so ein bisschen erzählt. Dann waren die so, weiß ich nicht. Und dann noch so ein paar Sachen erzählt, also ein paar, also politische Nachfragen quasi beantwortet einfach nur. Und dann so, ja, und welche Parteien machen das? Ja, die und die. Ja, also ich glaube, dann wähle ich die lieber. War ziemlich einfach.
Ja, das ist so geil. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen sich überlegen, es gibt natürlich nicht die einen Rechtsextremen und das ist halt auch ein Versagen aus der linken Bubble, dass man halt immer sagt, die Rechtsextremen, die Rechtspopulisten und so weiter und so fort. Und wir haben aber das mit ganz vielen verschiedenen Strömungen zu tun. Wir haben es mit Leuten zu tun, die wissen gar nicht richtig, wen sie da wählen. Wir haben es mit Leuten zu tun, die komplett in irgendwelche Verschwörungstheorien reingerutscht sind. Und wir haben es mit Leuten zu. Nee, ich glaube nicht, dass es die meisten sind. Ich glaube, es ist nur ein großer Teil. Aber wir haben es vor allem dann auch mit Leuten zu tun, die in ihrem Weltbild schon so gefestigt sind, wo diese Entmenschlichung von dem Feind schon so vorangeschritten ist, dass, also die kann man nicht mehr abholen. Und das sind so Leute wie eine Alice Weidel. So. Also die komplett Entmenschlichung von Feindbild, der ist es scheißegal, dass Leute im Mittelmeer sterben. So. Meine Meinung.
Ja,
keine Ahnung, vielleicht stimmt's ja auch
ja
nicht.
Ja und nein, ich glaube, dass der größte Teil, also dass ich glaube, dass die mit dem Feindbild, ich glaube, dass die tatsächlich auch Teil von denen sind, die quasi manipuliert wurden, weil ich glaube, am Ende, die ganz oben stehen quasi und die, also das klingt jetzt auch wieder wie eine Verschwörungstheorie, ne? Aber ich glaube, die halt am Ende des Tages quasi diese Ideologien verbreiten, die wissen schon ganz genau, dass das alles Bullshit ist, weil die verbreiten die ja ganz gezielt. Also ich habe Quellen rausgesucht, da fallen dir wirklich die Augen aus dem Kopf. Ich habe vorher einen Podcast angehört mit Martin. Also so, ich habe eine Folge angehört und er kam einfach rein in die Küche. Und ich wusste halt, dass es ein rechtsextremes Medium ist. So. Und er wusste es nicht und er hat halt auch den Kontext nicht verstanden und hat den Anfang nicht mitbekommen und kennt die anderen Sachen von der Seite quasi nicht. Und war so, hä, ja, das klingt ja voll spannend. Und ich war so, nee, eigentlich nicht. Und habe ihm das so erklärt. Und der Kontext war am Ende, dass halt quasi witzigerweise das so formuliert wird, dass es rüberkommt, als würde man auch die AfD mitkritisieren quasi, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Und ich weiß nicht, da können wir ja auch später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also ich habe das mit also die gerne, Quelle auch ja. mitgebracht. Aber genauso funktioniert das nämlich, dass sich quasi sogar sowohl Linke als auch Rechte davon abgeholt werden, weil quasi diese ganzen Quellen miteinander vermischt werden. Und dann wird halt so subtil eben auf die Rechtsextreme hingewiesen. Und ich glaube, die Leute, die das machen, die wissen schon ganz genau, dass das alles quasi, dass diese Feindbilder eigentlich nicht existieren, weil die ja gezielt Falschinformationen verbreiten.
Ja, es gibt ja auch dieses Video von einer ehemaligen AfD, von einem ehemaligen AfD-Mitglied, die auch meinte, zum Beispiel dieses Bild von Merkel hätte irgendwie die Grenzen geöffnet, das hätten die erfunden.
Ja.
Die saßen da und waren so, wir erfinden das jetzt, wir spreaden das jetzt in die Öffentlichkeit und tun so, als ob das irgendwie wahr wäre oder so. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das irgendwie einblenden?
Ja, ich suche das gerade.
Hast du das? Ja. Und das fand ich schon, also krass irgendwie, wie kalkuliert hier vorgegangen wird, um am Ende des Tages vielleicht Macht zu sichern, um Hass zu schüren. Irgendwas davon wird sein, vielleicht beides.
Die war ja auch nicht bei der AfD, sondern die war bei, wie heißen die jungen Rechten?
Nee. Ich dachte junge Alternative, die sich ja jetzt aufgelöst hat. Die aufgelöst wurde.
Ja, genau. Also ich habe das Video auch gesehen und das ist schon irgendwie erschreckend.
Ja, ich glaube, ich würde kurz einfach was über rechte Strömungen in Deutschland erzählen, Marlies. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Verschwörungstheorien ein und was du da alles so gefunden hast. Und am Ende geben wir noch Anhaltspunkte, was wir jetzt machen können.
Das ist Papas ganzer Stolz. Mit wahren Geschichten aus feministischer Perspektive.
Okay, lass uns über rechte Menschen in Deutschland sprechen und was es da für Strömungen gab. Wir wissen ja alle, 1945 war der Zweite Weltkrieg vorbei. Es gab natürlich dann damals erstmal noch so neonazistische Gruppen und Gruppen, von denen man halt im Konsens der Gesellschaft wusste, die sind komplett problematisch. Und eigentlich auch so die 50 Jahre danach, also schon fast in die 2000er Jahre eigentlich rein, kann man tatsächlich davon sprechen, dass wir schon große Fortschritte hatten von den Linken. Also sowas wie Feminismus, wir haben die 68er gehabt und so weiter und so fort. Das hat alles sich erstarkt. Frauen haben Wahlrecht bekommen oder das hatten sie schon früher, aber eben auch viele Rechte bekommen und so weiter und so fort. Und trotzdem hatten wir die ganze Zeit auch rechte Positionen. Und diese rechten Positionen, die waren aber überhaupt nicht salonfähig. Also auch die gesellschaftliche Mitte, die war so nein, fuck off, so, wir wollen das alles nicht. Das war auch alles noch richtig nah am Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort.
So. Aber war das so, dass die alle, also ich meine, so wir sagen, okay, es ist jetzt so fast 100 Jahre her, also nicht mal, aber so 80 Jahre, aber im Endeffekt ist es ja, also die halt da so noch, die 50 Jahre lang noch so krass drin waren, das waren wahrscheinlich genau die halt zum Zeitpunkt, dass quasi Hitler wurde gestürzt und die waren so, ja, okay, aber wir glauben halt trotzdem noch dran. Also es ist ja klar, dass die halt noch 50 Jahre...
Narzisstische Gruppen.
Genau, die waren halt so irgendwie 20, 30 und waren halt ihre ganze Kindheit lang einfach komplett gegaslightet und manipuliert worden. Ist ja klar, dass die...
Aber die sind, also das waren nicht so viele und es gab schon gesellschaftlichen Konsens darüber, dass die hochproblematisch sind. Darauf gehe ich aber gleich nochmal ein. So, die NPD, das sind dann die Nationaldemokraten, so von 1968, da werden wir direkt hellhörig, weil da haben wir die erste feministische Welle. Also wir haben hier eine Reaktion auf eigentlich eine linke Bewegung und das ist jetzt eine rechte Bewegung.
Das ist immer so,
oder?
Die
NPD, die hat das jetzt... Die NPD, die hat es jetzt so gemacht. Die haben gesagt, wir sind jetzt quasi die politische Heimat für Nationalkonservative und Rechtsradikale und haben sich aber explizit von neonazistischen Gruppen quasi abgegrenzt. Und dadurch haben sie es geschafft, dass sie auch die breite Bevölkerung erreicht haben. Aber das Ganze war nicht sonderlich also die waren nicht mega erfolgreich. Die haben, also das Erfolgreichste, was die geschafft haben, war 1968. Da haben die 9,8% in Baden-Württemberg bekommen. Und es war das beste Ergebnis für eine Partei, die rechts von der CDU war, bis 2017. Also bis die AfD 2017 in den Bundestag gezogen ist. Also, und es war wirklich, also es war eigentlich gesellschaftlicher Konsens. Und wir müssen uns jetzt eigentlich angucken, was ist dann in den Jahren dazwischen passiert. Und in den Jahren dazwischen ist ziemlich viel passiert. Also wir hatten einmal 1980, da haben wir eine Mobilisierung von rechts erlebt. Und zwar hatten wir in dieser Zeit, hatten wir die erste und die zweite Ölpreiskrise. Das heißt 1973 und 1979 hatten wir Ölpreiskrisen. Wir hatten Arbeitslosigkeit und wir hatten große Zukunftsängste. Und gleichzeitig, also das ist was, was parallel gewesen ist. Wir hatten diese Krisen und parallel haben wir jetzt Asylmigration in die Bundesrepublik.
Das stimmt gar nicht. Es war keine Asylmigration.
Aber die Asyl, also Asyl war in Klammern auch in dem Text.
Genau, weil es war keine Asylmigration. Es war nämlich so, dass Deutschland Verträge abgeschlossen hat mit verschiedenen Ländern, unter anderem mit Portugal, um Gastarbeiter zu holen, nämlich wegen der Ölkrise und wegen diesen ganzen Krisen. Also wegen der Ölkrise, die war doch 1970 irgendwas, oder? 1970. Da wurden die Türken geholt, ja. Und die portugiesischen Gastarbeiter, die wurden geholt. Warte, da kann ich nachgucken, das habe ich nämlich.
Ja, ja, genau, stimmt. Nee, hast recht.
Die wurden geholt mit dem, warte mal kurz, ich habe das hier aufgeschrieben. Und zwar kamen die portugiesischen Gastarbeiter hier. Deutschland schloss in den 1960er Jahren mit mehreren Ländern Abwehrabkommen ab, um den Arbeitskräftemangel in Deutschland auszugleichen. Inhalt des Abkommens war das Recht, sich im Rahmen der Erwerbsarbeit zeitlich unbefristet in Deutschland aufzuhalten. Zwischen 1974 und 1973 kamen ca. 169.000 Portugiesen nach Deutschland. So, ich habe das jetzt natürlich nur zu den Portugiesen nachgeguckt, weil das unsere eigene historische ist, das Historie ist, beziehungsweise habe das jetzt nur dazu aufgeschrieben, das war ein anderer Kontext. Viele der abgeworbenen Arbeiter hatten zuvor als Soldaten in den portugiesischen Kolonien gedient. Und das Ding ist, das waren die Portugiesen, aber das Gleiche wurde auch mit den Italienern gemacht und auch mit den Türken. Und mit den Türken, also mit den, die zuerst kamen die Italiener und die Portugiesen im 1960, da kamen auch unsere Großeltern dann. Und das war so, dass die halt, also die kamen nach Deutschland mit dem Versprechen, dass es ihnen hier richtig gut gehen wird. Also die kamen, die, unser Opa zum Beispiel, der hat halt im, der hat im Konsulat gearbeitet. Also der hatte schon relativ hohen Rang, hat eben auch im Militär gedient, im Angolakrieg. Und denen wurde dann aber halt gesagt, so hey, ihr könnt nach Deutschland kommen, ihr müsst Deutsch lernen und dann kommt ihr nach Deutschland und dann könnt ihr da halt richtig gut arbeiten. Dann kamen sie da an, wurden in ein Lager gesteckt. Also die haben da in, also die haben da in quasi so einem Lager gewohnt. Also hatten da so eine, wie so eine Unterkunft mit halt Matratzen oder Betten. Ich weiß nicht genau, wie das aussah. Ich stelle es mir immer so vor, wie so Stockbetten, die halt in so einem Raum stehen einfach. Aber also es war halt auf jeden Fall keine keine Wohnung für jeden, sondern halt einfach wie so ein Mehrdings-Unterkunft, keine Ahnung. Und die, die eine Familie nachgeholt haben, die durften dann irgendwann in so Einraumwohnungen ziehen und das alles halt auch im Portugiesenviertel. So, das ist die unsere Geschichte. Und das war dann auch so, ja, dass unsere Oma, die wollte dann mit ihrer Tochter, also mit ihrem ersten Kind nachkommen. Das war ein paar Monate alt und da hat irgendwie irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, die hatte dann irgendwie leichtes Fieber oder so. Am Flughafen wurden die, also die wurden halt, die mussten komplett Körperkontrolle machen, bevor die einreisen durften, mussten ihre Pässe abgeben, mussten das alles voranmelden und irgendwie haben die bei der Kleinen halt irgendwie eine erhöhte Temperatur festgestellt, deshalb durften die nicht einreisen und mussten nochmal eine Woche warten oder so. Oder ich glaube sogar noch länger. Und unsere Mutter kam dann in Deutschland auf die Welt. Und die durfte aber, also das gab, ich wusste das nicht, aber ich habe mich immer gefragt, warum kam die in Deutschland auf die Welt, hat keine deutsche Staatsbürgerschaft? Weil das damals nicht so war. Man hat die deutsche Staatsbürgerschaft ab Geburt erst, kriegt man erst seit dem Jahr 2000. Und ich finde das eigentlich allein schon krass, dass man das irgendwie, weil das ist in anderen Ländern ganz normal, dass man, wenn man da geboren wird, dass man dann auch die Staatsbürgerschaft hat. Und und das Ding war halt einfach dann mit der Ölkrise, also da kamen dann schon die ganzen Asylanten und
nee, glaube ich. Also, weil das Ding ist halt, die kam bis 73, hast du ja gerade gesagt. Und das Ding ist halt, die NPD, die stand ja damals schon zu Wahlen, also schon in den 60er Jahren. Aber die ist quasi nicht so populär geworden, weil man nämlich immer den Deutschen auch gesagt hat, die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge oder, nein, es sind ja keine Flüchtlinge, sondern die GastarbeiterInnen, die kommen hierher und die gehen dann wieder, sobald die uns geholfen haben.
Und deswegen das wollte ich jetzt gerade sagen.
Anklag.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also das Ding war schon die ganze Zeit, also vor allem die Italiener waren zu der Zeit die Gruppe, die am meisten rassistisch verfolgt wurden, weil das waren auch die meisten. Und das Ding war, dass dann die Portugiesen und die Italiener nicht nur nicht gegangen sind, sondern auch ihre Familien geholt haben, wie jetzt zum Beispiel auch unsere Oma,
genau.
Auch wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Und gleichzeitig die Türken dann kamen wegen der Ölkrise, das Abkommen wurde später abgeschlossen. Und die Türken haben 1980 und 1990, also zwischen 1980 und 1990 super, 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 super viele von ihren Familien. Ich glaube, bis zu, 700.000 türkische Menschen kamen in der Zeit nach Deutschland. Und das hat dann, genau und seit, also ich meine, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber in meiner Kindheit hieß es immer, ja, die Türken, das sind die Assis so. Weißt du, was ich meine? Seitdem waren halt eigentlich immer die Türken so.
Genau, damals wurde dann nämlich auch so, also man hat dann quasi auch gesagt, ja, die Ausländer, die konkurrieren quasi mit uns um unsere begrenzten Ressourcen. Also das wurde halt wirklich so richtig inszeniert und da wurde eben auch von den rechten Bewegungen inszeniert, dass man hier so Scheinasylanten hat und Wirtschaftsflüchtlinge und so. Und eben 1980 hatten wir dann 100.000 Flüchtlinge in unserem Land oder MigrantInnen, was überhaupt nicht viel ist so, aber quasi das war dann so der Stand. Und die neue Rechte, die haben sich so ja gegründet zur Abgrenzung von historischem Faschismus. Also die haben quasi gesagt, wir sind keine Nazis, wir sind keine Rassisten. Und die haben das dann irgendwie anders begründet. Dazu komme ich auch gleich. Und heute ist es halt mehr so ein Sammelbegriff für bestimmte Theoretiker. Und das finde ich ultra interessant, weil ich habe mir da auch Texte durchgelesen. Und das ist so krass, wenn man sich halt diese Texte durchliest. Das klingt halt wirklich wie so ganz stinknormale wissenschaftliche Literatur. Also du liest das und alleine, wie der Text aufgebaut ist, ist so wie mit diesem Podcast, von dem du erzählt hast. So, du denkst dir halt so, ja, das ist komplett serious so. Also, und wenn da halt nicht sowas drinstehen würde wie Politik wird in dem Moment gemacht, in dem man Feinde irgendwie ausgrenzt oder so oder gegen Feinde kämpft, dann würde man, also würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dass dieser Text problematisch ist so. Also das finde ich, also ich bin da gar nicht drauf klargekommen. Naja, auf jeden Fall.
Warte mal ganz kurz, ich habe noch kurz ChatGPT gefragt, wie viel die ungefähr verdient haben. Also unsere Großeltern haben ja am Fließband gearbeitet und die haben dort in der Regel 1,50 D-Mark, 1 D-Mark 50 bekommen pro Stunde und das sind umgerechnet ungefähr 77 Cent die Stunde. Alter, ja, wow,
so
boah, krass,
krass,
das
einfach,
ist so wenig, 77 Cent die Stunde, Digga. Alter!
Ja, voll, voll, voll. Ist so, ich finde es so krank.
Ey, die haben zu viert in einer Einraumwohnung von 25 Quadratmetern gelebt. Richtig, richtig dolle lange. Ich finde es so krass einfach. Ja. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber,
nee, aber
dieses
das ist
Narrativ
ja im Prinzip,
von, die nehmen uns alles weg.
Die haben halt nichts gekriegt. Ja, voll, ist so. Also es ist halt, ja, es ist komplett weird einfach nur. Und eben auch dann, damals sind halt dann zum Beispiel auch diese Parolen entstanden wie Deutschland den Deutschen oder Ausländer raus und so. Und gerade dieses Deutschland den Deutschen, darauf müssen wir jetzt kurz genauer gucken. Es gibt nämlich den sogenannten Ethnopluralismus. Und ich würde sagen, wir können das getrost quasi den modernen Rassismus neu begründet nennen. Ich erkläre euch, was der Ethnopluralismus sagt. Und zwar ist es so, dass man jetzt natürlich nicht mehr sagen kann, ja, von der Biologie sind wir einfach alle unterschiedlich und deswegen sind schwarze POC oder schwarze Menschen sind deswegen Kacke oder so. Sondern was wir jetzt sagen ist, wir sind halt alle aus verschiedenen Nationen und Kulturen. Und jede Kultur an sich, die kann nur funktionieren, wenn sie untereinander sind. Deswegen Deutschland den Deutschen. Und Türkei den Türken und irgendwie Syrien den Syrern. Und nur so kann quasi Gesellschaft funktionieren. Und was jetzt quasi die neue Rechte sagt, ist, dass wir wie so verarscht werden, und zwar von der politischen Elite, dass die politische Elite, indem sie quasi verschiedene Ethnien, verschiedene Nationen zusammenwürfelt, dass die eigentlich den größten Völkermord begehen. Und das ist quasi der neu begründete Rassismus und der ist im Moment vor allem gegen MuslimInnen. Also und da darf man jetzt natürlich nicht vergessen, unsere Gesellschaft ist durchströmt von rassistischen Strukturen. Das heißt, es nur weil jetzt gerade dieser Ethnopluralismus hauptsächlich auf MuslimInnen anspielt, bedeutet es nicht, dass es keinen Rassismus mehr gegen schwarze Menschen gibt und so weiter und so fort. Aber das ist halt quasi im Moment das Feindbild, das in Deutschland erkoren wurde, einfach gegen MuslimInnen. Ganz entscheidend war da ein Buch von einem SPD-Politiker von 2010. Ich kann gleich nochmal sagen, wie das heißt. Ich habe es mir hinten aufgeschrieben. wo halt ganz viele Falschsachen, also Fake News verbreitet wurden, aber wo quasi so Statistiken so interpretiert wurden, dass im Prinzip alle, die an dem Islam glauben, die sind problembelastet und die zerstören Deutschland. Und es wurde halt 1,5 Millionen Mal verkauft in Deutschland. Und es wundert uns deshalb nicht, dass Menschen so auch islamfeindlich sind.
Ist das dieses Deutschland schafft sich ab gewesen? Okay, das war von einem SPD-Politiker.
Ist von einem SPD-Politiker Digga. Geschrieben worden.
Okay, krass. Ja. Ich wollte nur nochmal sagen, dass das in, also dass das auch viel weitläufig als Genozid an Weißen quasi. Also, ich habe jetzt ja, wie gesagt, mit ein paar AfDlerInnen gesprochen und die meinten, naja, also darf ich da ein bisschen drüber sprechen schon oder möchtest du gerade historisch weitermachen?
Nee, ich bin fertig.
Okay,
das war meine Einordnung.
Und zwar haben die, also dieses Ethnopluralismus, das ist jetzt wahrscheinlich dann eher so die wissenschaftlichere quasi Ausdrucksweise, dort in den Kreisen wird es auch oft als großer Austausch oder großer Umtausch oder große Umstülpung bezeichnet. Und da geht es halt quasi darum, dass die, und das finde ich so insane einfach nur, dass die quasi diese Theorie haben oder verbreiten, dass die großen Eliten planen, also an den Weißen einen Genozid planen, indem sie halt so viele andere in weiße Länder bringen sozusagen, bis die Weißen nicht mehr existieren, also quasi das als Genozid bezeichnen. Und das Krasse ist, dass in dem Kontext immer wieder von den Kabbala die Rede ist. Weißt du, was die Kabbala sind?
Noch nie gehört.
Also die Kabbala, das ist eigentlich ein jüdisches bzw. hebräisches Wort. Und also ursprünglich ist es halt so eine esoterische Tradition, die halt irgendwie mit der Tora also die halt von der Tora kommt und es geht halt einfach nur um die mystische Verbindung zwischen Gott, dem Universum und den Menschen. Also es ist halt eigentlich einfach nur ist einfach eine Art und Weise von den Juden ihren Glauben zu leben. Das wurde aber jetzt von den Antisemiten mehr oder weniger halt sich angeeignet, der Begriff, schon vor Hitler. Und die nutzen diesen Begriff halt immer noch. Also ich habe mit mehreren geschrieben und alle sagen, ich habe halt immer wieder Nachfragen gestellt und Nachfragen und Nachfragen. Dann haben die mir irgendwelche Videos zum Beispiel geschickt, irgendwelche Propaganda-Videos. Und dann wird immer wieder gesagt so, ja, die Kabbala, die sind halt daran schuld. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, was, also ich habe den Begriff auch gar nicht gekannt, war so, ja, was bedeutet eigentlich Kabbala? Und dann war sie so, naja, das sind so diese Eliten, zum Beispiel die Rothschilds und die irgendwas. Und ich war so, Moment mal, Rothschilds wurde aber gar nicht in dem Video gesagt, die haben die doch irgendwie von Rockefeller und Bill Gates gesprochen. Da war sie so, ja, aber die Rothschilds sind auch mit dabei. Und da war ich so, hä, sind das nicht Juden? War sie so, keine Ahnung. Die wusste das nicht mal.
Verschwörungstheorie gegen Juden.
Ja, natürlich, die wusste das aber nicht mal. Weißt du, die wusste das nicht mal. Ich habe das gegoogelt, war so, ja, das ist eine der ältesten jüdischen Familien. Und da war ich auch so, hä, aber ich verstehe das nicht, weil ich dachte irgendwie, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Und sie so, nee, es gibt noch reichere Männer, oder reichere Menschen, die aber im Untergrund blauen wollen. Es sind eben die Kabbala, bleiben wollen und es sind die Kabbala und die haben halt einfach eine dunkle Seele und wollen uns alle ausrotten. Und ich will dir jetzt einfach mal kurz ein Video zeigen. Ich hoffe, dass du das dann auch hören kannst.
Alter, Junge. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar, weil das ist ja komplett offener Antisemitismus.
Es ist einfach Antisemitismus, aber die verstehen das nicht. Ich zeige dir jetzt ein Video und ganz viel von dem, was ich jetzt herausgefunden habe, geht auch einfach auf die Propaganda der Corona-Zeit zurück. Und ich kann es nicht anders als Propaganda nennen, weil es ist einfach fast offene Propaganda.
Ja, ich habe mir das auch, glaube ich, schon mal angeschaut, aber ich will es nochmal angucken.
Okay.
Während des Ersten Weltkriegs starben mehr Menschen an der spanischen Grippe als an Kugeln. Zwischen 1918 und 20 starben schätzungsweise 50 Millionen Menschen. Ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung war infiziert. Es wird angenommen, dass es die größte Pandemie war, die die Welt je erlebt hat. Schlimmer noch als der mittelalterliche Schwarze Tod. Es gibt einige sehr interessante Dinge über die spanische Grippe. Erstens, sie begann nicht in Spanien. Zweitens, es war keine Grippe.
Ja, das fand ich geil.
Es gibt noch mehr, aber lassen Sie uns mit diesen beiden anfangen, ja? Wenn sie nicht in Spanien begonnen hat, wo dann? In den USA. Wenn es kein Grippevirus war, was war es dann? Es war ein Bakterium, das eine schwere und in den meisten Fällen tödliche Lungenentzündung verursachte. Laut einer Studie des National Institute of Health aus dem Jahre 2008 war eine bakterielle Lungenentzündung in mindestens 92,7% der untersuchten Autopsien der Pandemie von 1918 bis 19 die Todesursache. Warum nennen wir es also die spanische Grippe?
Weil wir noch nicht so weit waren.
Als ein Köder, eine Nebelwand, um die Wahrheit zu verbergen. Und warum? Weil die Wahrheit so scheußlich ist, dass die meisten Menschen lieber eine bequeme Lüge hören. Die ersten Fälle von bakterieller Lungenentzündung im Jahr 1918 gehen auf eine Militärbasis in Fort Riley, Kansas zurück. Lange Rede, kurzer Sinn? In der ersten Hälfte des Jahres 1918 wurde den Soldaten in Fort Riley ein experimenteller bakterieller Meningitis-Impfstoff injiziert. Der vom Rockefeller Institute for Medical Research in New York, heute Rockefeller University, in Pferden gezüchtet wurde.
In Pferden?
Die sogenannte spanische Grippe war ein Impfstoffexperiment, das schrecklich schief ging. Nun, das ist es, was wir, das Volk, sagen würden. Die Kabale würde es anders bezeichnen. Sie würde es als ein Experiment mit dem besten Ergebnis aller Zeiten nennen. Millionen von amerikanischen Soldaten wurden mit diesem experimentellen Serum geimpft. 2 Millionen von ihnen gingen nach Übersee. Sie kämpften unter schlechten hygienischen Bedingungen, sodass sich die Bakterien wie ein Lauffeuer verbreiteten, wo immer sie hinkamen.
Aber kam aus den USA, ne?
Dann wurde die Geschichte verbreitet, dass diese Soldaten mit allen möglichen europäischen Krankheiten nach Hause kommen würden. Also wurde auch die amerikanische Bevölkerung geimpft. Zu allem Überfluss wurden die Impfstoffe auch noch in ganz Europa verteilt. Nur die Geimpften starben.
Ja, genau.
Gesunde Männer und Frauen in der Blüte ihres Lebens starben. Nicht die Alten, wie es bei einem Grippevirus der Fall gewesen wäre. Wer war für dieses Verteilungs- und Massenimpfungsprogramm verantwortlich? Das Rockefeller-Institut. Wer war der verantwortliche Wissenschaftler?
Bill Gates.
Dr. Frederick Gates.
Und der ist
der Onkel oder so.
Laut Frederick Gates injizierten sie den Soldaten zufällige Dosen eines experimentellen bakteriellen Meningitis-Impfstoffs. Diejenigen, die überlebten, wurden zu sogenannten Cloud Adults. Das heißt, sie verbreiteten die Bakterien an andere, auch an die Nicht-Geimpften. In modernen Covid-Tagen würden wir es als Shedding bezeichnen. Die Geimpften infizieren die Nicht-Geimpften. Was für ein erstaunlicher Zufall, nicht wahr? Frederick Gates damals, Bill Gates jetzt. Rockefeller-Initiative damals, Rockefeller-Initiative heute. Damals entwickelte sich die Krankheit in Fort Riley, USA, heute im Wuhan-Labor, China. Geschlossene Gesellschaften damals, geschlossene Gesellschaften heute. Cloud Adults damals, Shedding heute. Alles für unser eigenes Wohl, unsere eigene Sicherheit. Damals und jetzt.
Diese Bilder auch so random.
Was sind das denn für Bilder?
Einfach so bescheuert, wirklich. Ey. Aber genau das ist Propaganda, ne?
Und ein ganzes Jahrhundert dazwischen.
Vor allem auch 1820, die Cholera-Pandemik und so. Wir müssen auch gleich nochmal kurz über die Historie von Impfungen sprechen.
Ja, bitte.
Also, so ich hoffe, also alle, die jetzt das Video quasi mitgesehen haben, so
ich hoffe, einfach, ihr wisst, dass das Bullshit war.
Also man hat einfach jetzt, also ich finde, ich habe das gesehen und dachte so, oh mein Gott, auf einmal ergibt alles Sinn. Wir haben irgendwie, ich habe die ganze Zeit, die haben irgendwas mit Bill Gates, aber ich habe nicht verstanden, warum. Und ja, irgendwie
Ach so, sagen die auch dieses ganze Zeit,
weißt du, in den Kommentaren auch, ja, ihr Geimpften, ihr steckt uns doch alle nur an und so. Ich habe nie verstanden, wie das gemeint ist.
was die meinen, ja.
So ist
ja,
das gemeint, voll. Nämlich nicht, dass wir die anstecken, obwohl wir geimpft sind, sondern, also auch wenn man dann drauf so gerade, ja, wir stecken euch an, obwohl wir geimpft sind, aber das kann halt mal passieren. Die haben das nicht verstanden, die waren so, nein, ihr steckt uns, euch an, uns an, weil ihr steckt euch mit uns, mit eurer Impfung quasi, also hä? Und
ja, ja, voll,
ich habe halt
voll.
Also zu der spanischen Grippe nochmal so ein bisschen nachgelesen. Also wir haben ja auch über die spanische Grippe in unserer letzten Podcast-Folge gesprochen und erstmal stimmen die Daten ja auch einfach nicht. 1920 ist
nee,
ja,
das
also es war ja 19,
ja,
das war ja früher.
Da war es ja schon.
Ja. 1918 war ja schon die letzte Welle, glaube ich. Und
ich glaube, 1918 und 1919 war so, das war so die zwei Jahre und dann war es eigentlich auch schon vorbei.
Ja. Und das Ding ist halt, auch damals gab es halt keinen Impfstoff gegen die spanische Grippe. Also 1919 war die spanische Grippe schon wieder vorbei und ich glaube 1940 oder 1950 gab es den ersten Grippevirus-Impfstoff generell. Wir haben hier verschiedene Narrative. Also erstens haben wir ein ganz klassisches Propagandamittel, nämlich es werden einfach irgendwelche Fakten, die stimmen, nämlich das mit der spanischen Grippe, wie viele gestorben sind. Ich glaube, das ist voll naheliegend, dass man sich denkt, was stimmt das? Und dann googelt man es nach und ist so, ah, dieser Fakt stimmt. Und dann hat man so Vertrauen quasi. Und dann wahrscheinlich stimmt das auch, dass irgendwie dieser Gates damals und jetzt, und also weißt du, ein paar Fakten werden stimmen und dann werden aber einfach irgendwie so ganz komische Bilder aneinandergereiht, die damit gar nichts zu tun haben, wie jetzt zum Beispiel, man hat irgendwie im Laufe des Videos zum Beispiel Bilder gesehen, wie einfach so Hunde und Polizisten mit Waffen irgendwelche Menschen angreifen, was halt gar nichts damit zu tun hat.
Oder wie so von jemandem der Schädel eingeschlagen war, wo man so ist, so, das ist kein Grippesymptom.
Ja, also, ja, das war halt, das war, sollte, glaube ich, die irgendwie Gewalt darstellen.
Ja, aber anyway so, also
und also genau, aber der erste Fakt mit der spanischen Grippe, wann die war, stimmt halt schon mal nicht, das finde ich irgendwie auch funny. Egal, auf jeden Fall Rockefeller Center, bla bla bla. Also ihr habt es ja schon gesehen und diese ganzen Parallelen. Natürlich war die spanische Grippe kein Bakterium und natürlich ist es auch falsch, dass die
das ist so wild einfach nur. Also man hat halt hier einen Fakt, der stimmt und man interpretiert ihn aber so, dass er in eine Verschwörung reinfällt. Und das ist ja bei Verschwörungstheorien immer so.
Ja.
Du hast Fakten, die erstmal stimmen und du packst die aber, also und du erfindest halt irgendwelche Maßnahmen, die dann dazu geführt haben könnten und so weiter und so fort. Und das stimmt aber halt nicht.
Ja.
Und also, hier, dass es die Grippe gab, ja, aber die gab es nicht, weil geimpft wurde.
Genau.
Also so, das ist halt so das Problem.
Und hier taucht auch schon direkt das erste Narrativ aus, das von den Kabalen. Und ich glaube, dass es halt gewollt ist, dass es gar nicht so näher erklärt wird, sondern dass diese Begriffe halt immer wieder so fallen und dann halt quasi immer so, ja, das ist halt die böse Elite und dann irgendwie, ja, es sind halt eigentlich die Juden, wenn man es halt genau weiß. Und das ist genau diese Art von rechter Symbolik, die halt viele nicht verstehen. Also, wo halt jetzt quasi die Impfgegner angezogen werden und die sind so, ja, Kabale, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und dann auch wie die eine, mit der ich geschrieben habe, die halt schon so übelst tief drinsteckt, wo ich auch nicht weiß, ob man die noch abholen kann, so. Die halt gar nicht so weiß, ja, was bedeutet jetzt Kabale? Ja, keine Ahnung, irgendwie, ne, das ist halt die böse Elite und halt die und die. Also sie hat mir halt geschrieben, ja, hier die, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich habe jetzt die Namen wieder vergessen. Egal, auf jeden Fall, Rothschilds. Ich finde das aber krass, dass sie das nicht
Rothschild,
weiß, weil ich habe den Namen Rothschild gelesen und dachte so, ja, aber ich wusste sofort, dass damit irgendwie eine jüdische Familie gemeint ist irgendwie.
Ja, voll. Ja. Und Gates, sind es auch JüdInnen?
Nein, tatsächlich
ja,
ist Gates kein Jude und Rockefeller ist auch kein Jude, aber unter der Verschwörungstheorie wird gesagt, dass sie Juden sind, aber es verschleiern. Keine Ahnung. Aber Gates ist tatsächlich kein Jude. Das fand ich irgendwie spannend. Naja, auf jeden Fall.
Ich finde das voll krass, weil das ist eher dann, in dem Fall ist das ja bis zu mir durchgesickert, dass ich irgendwo in meinem Unbewussten dachte, er ist vielleicht Jude.
Krass.
Und also ich habe das einfach nicht gecheckt. Also so, und ich hätte jetzt aber, also hätte mir jetzt jemand gesagt, ja, der ist Jude, der steht dazu und irgendwie dann wäre ich ja direkt so, ja, ja, voll, kann sein.
Ja.
Also so, ganz komisch.
Naja, auf jeden Fall, werden halt dann die ganze Zeit irgendwelche Sachen durcheinander gebracht, auch einfach, die halt nicht miteinander zusammenhängen. Aber es hat mir halt so voll gezeigt, also ich habe halt irgendwie dann erst verstanden, wie das gemeint ist. Und das wurde halt total jetzt auch so auf die, also es wurde ja quasi gesagt so, ja, die Leute wurden geimpft, um andere anzustecken. Oder das Virus ist weiter mutiert, weil die halt geimpft wurden oder so. Aber da wird auch gar nicht gesagt, warum die geimpft wurden. Das war ein Experiment einfach nur. Das ergibt irgendwie auch gar keinen Sinn.
Ja, also in der Riesenverschwörung ist es ja so, dass diese Eliten irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen und Leute dann auch umbringen und so. Also das ist ja so ganz weird einfach nur.
Warte mal, was sagen die Verschwörungstheoretiker?
Aber das ist ja, nee, das ist mit den politischen Warum? Eliten und so. Also, dass die quasi, quasi einen riesigen Holocaust gerade durchführen.
Ja, genau, durch die, aber warum sollen die dann impfen? Und also die haben quasi darauf gehofft, dass...
Um die zu töten.
Genau, und die kommen dann nach Europa und Europa, da sind ja die Weißen und die sollen halt eben... Und genau, das wollte ich noch aufgreifen, nämlich dieses dass die Amerikaner quasi die Bösen sind, ne? Das ist ja, das finde ich auch so ein zentraler, die begann nicht in Spanien, sondern in Amerika. Und das ist so ein Ding, was sich durchzieht. Es zieht sich die ganze Zeit durch, dass Amerika die Bösen sind. Und zwar ist das Narrativ, dass der Zweite Weltkrieg nie geendet hat, ja, und dass Amerika quasi uns immer noch unterdrückt. Und die haben ja anscheinend noch militärische Stützpunkte und die Bevölkerung wird weiterhin unterdrückt. Und sie meinen damit halt einfach nur so NATO-Stützpunkte zum Beispiel, die halt auch in anderen europäischen Ländern einfach sind, ganz normal. Und das Krasseste, was sie machen, ist, dass sie sagen, Hitler war Amerikaner und wurde nach Deutschland geschickt. Um uns quasi zu infiltrieren, so. Aber für mich kommt das noch nicht so richtig zusammen, wieso die dann sagen, dass, wie sie das dann mit den Juden irgendwie zusammenbringen, wenn ja die Elite auch jüdisch ist, das verstehe ich irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine?
Keine Ahnung. Aber Verschwörungstheorien machen ja keinen Sinn, wenn man sie hinterfragt. Also, das ist ja ganz normal, dass es keinen Sinn ergibt. Aber, das ist ja jetzt schon fast ein Widerspruch zu einer zweiten Verschwörungstheorie.
Welche?
Oder? Hitler war links.
Nee, er ist nicht. Ist es nicht. Warte mal. Und zwar, das ist nämlich richtig geil, dass sie sagen mehr oder weniger, ich teile jetzt erstmal noch den Podcast mit dir, den ich auch mit Martin gehört habe. Adolf Hitler, der Kommunist, nee, also... Doch, das ist quasi das ist auch sehr spannend, weil da habe ich so ein paar Ausschnitte irgendwie rausgezogen. Da wird so vieles durcheinander gebracht und das ist genau dieses Ding. Also Adolf Hitler, der Kommunist, das ist von Hermann Plopper, dieser Artikel. Wir haben euch die Quellen übrigens auch alle verlinkt, also ihr könnt das alles nochmal nachlesen. Ich fand es auch sehr spannend. Ich habe irgendwie eine Weile gebraucht, bis ich diese ganzen Rechtsextremen oder diese ganzen Propagandamedien quasi gefunden habe.
Wollen wir wirklich diese Propagandamedien alle verlinken? Ich glaube, wir lassen uns lieber Sachen verlinken, die das richtig stellen.
Ja.
Ich glaube, das ist keine gute Idee, diese ganzen Propagandasachen zu verlinken.
Na gut, okay, also dann verlinken wir das nicht, aber ich lese euch mal vor. Adolf Hitler, der Kommunist. Ich habe einfach nur ein paar Textstellen rausgesucht. Erstmal über den Autor. Hermann Theodor Plopper ist ein deutscher Publizist, der sich mit politischen und zeitgeschichtlichen Themen beschäftigt. Er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht, darunter Hitlers amerikanische Lehrer, die Eliten der USA als Geburtshilfe des Nationalsozialismus. Er wird der Querdenkerbegegnung zugerechnet oder Bewegung zugerechnet und trat wegen der Covid-19-Pandemie als Redner bei Demonstrationen gegen die Maßnahmen auf. Und er spricht halt immer wieder über diese transatlantischen Eliten. Und im Endeffekt kann man ihn, finde ich, auch dann irgendwo den Rechtsextremen zuordnen, weil er ja mehr oder weniger sagt, dass eben nicht Hitler der Böse war, sondern quasi die USA und Hitler nur der Strohmann. Und dass wir quasi von den USA, die USA hatte Hitler erschaffen und wir benutzen ihn als Strohmann und am Ende ist er das Opfer, weil er quasi von denen halt instrumentalisiert wurde und wir denken, er ist der Buhmann quasi.
Das ist so krass, weil irgendwie, und das frage ich mich aber halt auch immer, wie schaffen es eigentlich so Akteure, die wirklich sehr doll weit im rechten Spektrum sich bewegen, wie schaffen die das, dass die Leute wirklich denken, dass sie nicht problematisch sind, dass sie keine Nazis sind und so weiter und so fort. Und das ist ja eine komplette Verdrehung von der Realität. Wenn man einfach sagt, ja, Hitler war links und die Linken, das sind die echten Nazis, dann ist es ja ganz einfach von sich, also jede Kritik an Rechtsextremismus zurückzuweisen, indem man sagt, nö, ihr seid eigentlich die Nazis. Ihr habt die Geschichte nicht richtig verstanden.
Also ich könnte jetzt mit dir diese kompletten 14 Minuten anhören, dann würdest du wissen, warum. Und zwar ist es quasi, also es wird halt Alice Weidel mehr oder weniger kritisiert, ohne sie zu kritisieren, nämlich, dass sie gesagt hat, dass Hitler ein Kommunist sei. Und ich lese jetzt mal den Anfang, also die Einleitung vorher. Wir leben leider in einer Gesellschaft der vollkommenen Geschichtslosigkeit. Wissen über Geschichte ist nämlich kein Luxus, sondern lebensnotwendig, damit wir uns orientieren können. Damit wir wissen, wo wir herkommen, was unsere Vorgängergeneration gemacht haben und was sie nicht mehr zu Ende führen können. Was wir dann weiterführen sollen und damit wir dann in demokratischer Abstimmung entscheiden, wie wir den roten Faden der Geschichte weiterführen. Und dann sagt er quasi, dass wir aber jetzt gar keine Geschichte mehr haben, weil die woke Gesellschaft ja alle Geschichte ändert. Also so erleben wir, dass das Online-Magazin Telepolis alte ältere Artikel aus dem eigenen Archiv gelöscht hat und diese angeblich Stück für Stück an die neue Wirklichkeit angepasst wieder veröffentlichen will. Und auch ältere Literatur wird für den woken Zeitgeist angepasst, neu hergebracht. Da gibt es dann keine I-Wort mehr bei Karl May. Die großen Klassiker der deutschen Kultur werden uns malig gemacht. Luther, Goethe, vielleicht auch sogar Lessing haben mit sofortiger Wirkung als Antisemiten zu gelten und sind zu ächten. Gut sind ab sofort nur noch angloamerikanische Gestalten.
Jetzt haben wir wieder Amerika.
Der Zweck ist klar, wir sollen unseren inneren Kompass verlieren. Wir sollen orientierungslose Idioten der Geschichte werden. Ahnungslose Manövriermasse. So, und jetzt sagt er quasi, wir sind alle blöd. Und wenn dann fallen, dann passiert sowas wie, dass Alice Weidel, die ja hochintelligent ist und 10.000 verschiedene Sprachen spricht, sowas sagt wie, ja, Hitler war Kommunist. Natürlich ist sie schlau genug, um das zu wissen, und gleichzeitig ist es halt irgendwie total vereinfacht, weil anscheinend Hitler irgendwie die ganzen kommunistischen Sachen sich angeeignet hätte, um die Leute in die Irre zu führen, und ja, ich kann das auch gar nicht so richtig.
Das ist so geil, also die sind so, Alice Weidel sagt, Hitler ist ein Kommunist. Und dann sind die so, ja, das ist voll doof, dass sie das sagt, weil das ist viel komplexer, als sie es eigentlich sagen will oder als sie es gesagt hat. Und dann begründen die, warum er Kommunist war. What?
Ja.
Und können wir kurz an der Stelle festhalten, Hitler war kein Kommunist, Hitler war rechts und hat auch rechtsextreme Ideologien verfolgt. Und man kann das wundervoll nachlesen in allen Geschichtsbüchern, auch in Geschichtsbüchern, die noch bei euren Großeltern liegen und die woke Bubble nie angefasst hat.
Was ich also auch sehr lustig finde. Was ich auch sehr lustig finde, vorher haben wir uns ja am Eingang haben uns gefragt, hä, warum ist Russland für die so sympathisch? Ja, weil USA halt der Gegner ist so und Russland ja im Prinzip auch eine Diktatur ist. Russland ist ja auch, ist Russland kommunistisch? Eigentlich nicht wirklich, oder weil es ja eine Diktatur ist. So im Endeffekt, also der Artikel nutzt halt die Aussagen, um halt Verschwörungserzählungen zu verbreiten, die Misstrauen gegenüber allen Parteien und Institutionen schüren sollen. Es heißt Querfrontmedien und es wird halt so, es werden quasi linke und rechte Ansichten miteinander vermischt und dann wird halt so quasi getan, also die AfD wird halt in dem Artikel auch kritisiert, so in dem Nebensatz. Also den krassesten Satz fand ich: Man möge mit den langen Gedankenbogen in die Geschichte verzeihen. Es geht ja darum zu verstehen, warum Alice Weidel wieder besseres Wissens uns weismachen will, Hitler sei Kommunist. Ein Quadrat ist ein Kreis, ein Würfel ist eine Kugel. Alle jene Leute, die sich jetzt bereit machen, die neuen Herren Deutschlands zu werden, zumindest politisch medial, sind zutiefst davon überzeugt, im Sinne Walter Lippmanns, dass der Staat von übel ist. Kannst du mal kurz Walter Lippmann googeln, ob der ein Jude ist?
Walter Lippmann ist ein amerikanischer Journalist und Publizist, also wieder Amerika. Er gilt in den USA als meistgelesener und einflussreichster politischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Hatte deutsche jüdische Vorfahren mütterlicherseits.
Ist ein Kind jüdischer Eltern.
Ist ja das so krass, weil es halt einfach alles auf Antisemitismus auch hinausläuft, ne? Und,
aber es ist immer so, einfach, das ist so krank. Egal, was du dir anschaust für verschwörungstheoretische Sachen, das, was dahinter steckt, ist immer Antisemitismus. Leute, ich schwöre es euch, ihr müsst es checken. Sucht euch irgendeine Verschwörungstheorie raus, geht komplett in diese Bubble und ihr werdet immer JüdInnen als sogenannte Strippenzieher finden. Das ist einfach krank. Es ist einfach krank und das ist moderner Antisemitismus. Ja. Man sagt es nicht mehr, man sagt nicht mehr, man ist gegen Juden, aber man betitelt die Leute, die dahinter stecken und das sind zufällig alles Juden und man benutzt irgendwelche anderen Wörter für JüdInnen, aber am Ende ist es Antisemitismus. Am Ende geht es nicht um irgendwelche Ängste von irgendwelchen Leuten, sondern am Ende geht es darum, dass wir Hass schüren gegen bestimmte Menschengruppen. Ja. Es ist einfach wirklich, es ist so widerlich.
So, warte mal. Und dann hier, dass der Staat von übel ist, dass Politik eigentlich abgeschafft gehört. Wir hören es von FDP-Chef Christian Lindner, wie auch von Politikern von CDU und AfD, oder AfD. Es müssen noch mehr Disruptionen her, damit die Leute draußen im Land bereit sind für den großen Wechsel. Hülsenwörter wie Bürokratieabbau, schlanker Staat oder Eigenverantwortung sollen uns bereit machen, unserer endgültigen Enteignung und Entmachtung jauchzend zuzustimmen. Und ich habe dann,
was auch immer das bedeutet.
Ja, genau, das habe ich nämlich analysiert. Und zwar, also das eine ist halt Geschichtsrevisionismus. Es wird versucht, die Verantwortung für die NS-Zeit umzudeuten, indem Hitler nicht als Aggressor, Täter und Massenmörder, sondern als Werkzeug oder Reaktion auf mächtige Eliten dargestellt wird. Das haben wir ja schon geklärt, ne? Generell macht sich der Autor in dem Abschnitt über Weidels Behauptung lustig, dass Hitler ein Kommunist gewesen sei, und er zeigt, dass ihre Aussage völlig falsch ist. Das könnte ja den Eindruck erwecken, dass der Artikel AfD-kritisch ist. Und das finde ich halt funny, weil deshalb hat Martin, als wir den Podcast quasi angehört haben, gedacht, dass das ein linker Artikel ist. Und ich glaube, dass das eine Art und Weise ist, wie sie quasi linke Leute abholen, weißt du? Dass sie quasi so tun.
Ja, das passiert ja ganz oft, ja, dass Leute so sind, früher war ich links und jetzt bin ich irgendwie so wie Alice Weidel ja selbst.
Ja.
Diese Frau war ja früher selber links.
Ja. Der Artikel wechselt von der Kritik an Weidel plötzlich zu einer allgemeinen Warnung vor den neuen Herren Deutschlands. Es wird behauptet, dass CDU, FDP und AfD gemeinsam versuchen, den Staat abzuschaffen und Menschen zu enteignen und zu entmachten. Die Rede von Disruption und dem großen Wechsel klingt nach einer verschwörungsideologischen Interpretation von wirtschaftlichen und politischen Veränderungen. Das ist im Prinzip wieder die Erzählung der Kabale, so. Kabale oder Kabbala. Ich weiß nicht, irgendwie nennen die das selber auch immer anders. Doppelstrategie.
Ist das eigentlich ein problematischer Begriff, also so wie das N-Wort, oder nicht?
Weiß ich nicht. Aber es sind ja diese jüdischen Eliten. Aber ich glaube nicht, dass sie so beschimpft wurden. Das ist eher so eine Verschwörungstheorie, weißt du? Also es ist ja nicht, es geht ja eben genau darum, dass das ja die Großen und Reichen und Mächtigen sind, die uns quasi ausrotten wollen.
Letztendlich sind solche Begriffe auch immer Entmenschlichung. Also wir sollen quasi nicht daran denken, genauso wie Zustrombegrenzungsgesetz.
Ja.
Da wird so getan, als ob es da nicht um Menschen geht, sondern um Zustrom, um eine Naturkatastrophe oder so. Und das sind halt diese Begriffe, man benutzt andere Begriffe, um die Person quasi, um die Menschen, die das lesen, daran zu erinnern, dass es hier um Menschen geht. So.
Ja.
Also deshalb ist es auch so kacke, solche Begriffe zu benutzen, zu reproduzieren.
Ich würde mal weiterlesen. Der Artikel kritisiert die AfD, aber nicht aus einer demokratischen Perspektive, sondern aus einer verschwörungsideologischen und teilweise rechtsoffenen Sichtweise. Und genau das ist das Problem. Das Ziel ist nicht, die AfD als rechtsextrem zu entlarven, sondern zu zeigen, dass auch die anderen Parteien eine böse Agenda haben. Und die Verknüpfung mit den Eliten gegen das Volk, also hier wird dann quasi suggeriert, dass es eine geheime Agenda gibt, um Deutschland zu zerstören. Und Begriffe wie die neuen Herren Deutschlands oder endgültige Enteignung und Entmachtung, das sind einfach so typische rechte oder rechtsoffene Rhetoriken. Und das ist halt ja, also genau diese Verschwörungstheorie dann wieder. Der Artikel benutzt halt echte existierende Kritikpunkte, wie zum Beispiel der Bürokratieabbau, aber verbindet die halt mit einer Verschwörungserzählung. Und das wird dann halt wie so eine geplante Sabotage des Staates durch die Eliten dargestellt, sozusagen. Und das Problem ist, auf dieser Plattform, wo ich diesen Artikel gefunden habe, da gibt es halt viele solche Artikel, aber es gibt auch viele sehr offen rechtsextreme Artikel. Und ich glaube halt, der Sinn ist, dass man quasi diesen Artikel liest und dann sich denkt, ah, jetzt lese ich vielleicht nochmal einen, wo es um die AfD geht, vielleicht kritisieren die da ja auch, oder weil, ich bin jetzt gerade irgendwie unsicher, also weißt du, was ich meine? Und dann kommen die aber halt so, dann stoßen die wieder auf diese, ja, die Eliten und
man inszeniert quasi das Bild, und das ist ja so, funktioniert ja wirklich Propaganda. Man inszeniert das Bild von hier, wir sind die Beschützer des Volkes und nur diese Zeitung spricht endlich mal die Wahrheit aus gegenüber allen. Und dann vertraut man denen und dann fängt es an zu bröckeln, weil dann sagt man, warum die AfD jetzt eigentlich doch gewählt werden muss. Und andersrum wirkt es ja auch. Also diese Zeitschriften, oder es gibt viele Zeitschriften, zum Beispiel die Junge Freiheit, die von der neuen Rechten betrieben werden und die beraten teilweise die AfD. Die sind aber nicht unbedingt die AfD, sondern die bilden quasi Meinungen und werden auch gelesen von AfD-Abgeordneten. Und dadurch sind sie wie so ein Wegweiser. Und das ist irgendwie, finde ich, auch ganz interessant. Also wir haben hier wirklich so eine Wechselbeziehung zwischen beiden. Und so wird, glaube ich, auch das Bild aufrechterhalten von so unabhängigen Medien. Weil das ist ja auch was so aus der AfD oft kommt, dass die Medien, die sind alle linksgrün versifft und alle gehören so zur politischen Elite und sollen uns manipulieren. Und deswegen hat man jetzt hier quasi so unabhängige, in Anführungsstrichen, Medien, die dann halt ganz offen über alle reden und so. Und was halt natürlich nicht stimmt, wenn man jetzt die Sachen analysiert.
Voll. Und dann kommt halt sowas dazu, dass dann quasi dieses Medium so dasteht, ja, wir kritisieren ja alle, auch die AfD. Und dann wird aber kommt quasi eine neue Erzählung dazu, nämlich, naja, die AfD, die wird ja eigentlich die ganze Zeit nur von allen ausgeschlossen. Und das sind eigentlich die heutigen Juden. Und alle anderen sind die Nazis. Und die einzige Partei, die sich irgendwie noch fürs Volk einsetzt und verstanden hat, dass diese Eliten uns quasi zerstören wollen, das ist die AfD. Und da ergibt dann wieder diese Rhetorik, was die so ganz oft sagen, nämlich alles für Deutschland oder alles fürs Volk, wieder total Sinn. Weil das ist halt auch...
Oder Femnazi oder grüne Diktatur.
Genau.
Also das sind ja ganz direkte Begriffe, die komplett damit zusammenhängen.
Und ich finde das auch so krass, weil... Wenn man sich das alles anguckt, dann versteht man auf einmal so viele von den Kommentaren und so viele von den Dingen, die sagen. Auch zum Beispiel jetzt gerade wieder zum Thema Pandemie, wie dieses Video vom Eingang. Die ganze Zeit wird von Plandemie gesprochen. Von Plandemie. Mhm. Weil es war keine echte Pandemie. Und ich habe da auch nachgefragt, ja, warum war es denn keine echte Pandemie? Naja, also... Zum einen, weil das halt wieder von den USA geplant war, beziehungsweise dieses Mal von China aus irgendeinem Grund. Ich habe noch nicht herausgefunden, was China jetzt für eine Rolle spielt. Wahrscheinlich, weil China Kommunist sind. Die
wirklich. Das Feindbild ist doch vollkommen Wurst. Denen ist das Feindbild egal.
Ja, aber ich, also dieses USA-Ding,
Rassismus gegen...
Das zieht sich ja schon richtig durch.
Das
so.
Ist ganz
also,
komisch.
In dem Kapitel...
Aber gleichzeitig
warte mal kurz,
wird so doll mit Trump sympathisiert.
In dem, was wir jetzt gerade gelesen haben, ne, da... steht auch drin, dass Hitler von Ford gesponsert wurde, also von Henry Ford. Aber das stimmt gar nicht, das ist auch einfach nur eine Lüge, so. Das ist halt nie passiert.
Einfach erfunden.
Ja.
Ja.
Naja, auf jeden Fall Plandemie. Anscheinend war das halt auch von unter anderem Lauterbach, ist Lauterbach Jude?
Weiß ich nicht, kann ich googeln. Ich glaube aber wahrscheinlich nicht.
Ich glaube auch nicht. Also auf jeden Fall wurde es anscheinend halt von Lauterbach auch so geplant, unter anderem. Der hat irgendwie vor der Pandemie ganz viele Krankenhäuser in Deutschland schließen lassen und, also anscheinend. Und dann ist eben die Pandemie ausgebrochen, aber das war halt alles geplant, die Plandemie. Und es gab halt am Anfang gar keine Überfüllungen in Krankenhäusern. Das wurde einfach nur so inszeniert, weil die Krankenhäuser quasi geschlossen wurden und dann kam die Impfung, die ja eigentlich gar keine Impfung war und es wurden halt nicht alle Leute geimpft, sondern manche wurden mit dem Impfstoff geimpft und andere halt mit dem Placebo und die halt mit dem, also damit nicht alle sterben und die halt mit dem Impfstoff geimpft wurden, die sind alle gestorben. An der spanischen Grippe sind übrigens auch alle gestorben an der Impfung. Und
hey, sorry, aber kann ich mal ganz kurz einhaken, weil es wurden so fucking viele Leute geimpft. Also dann überleg doch mal, da sind vielleicht von den Leuten, die geimpft wurden, sind so ein paar, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal 1% dann gestorben. Das heißt, die haben irgendwie, keine Ahnung, wie viel Millionen Leuten Placebo gegeben. Ey, bitte, was?
Nein, aber wenn du nachfragst, dann gibt es ja wieder keinen Sinn. Und die Geimpften haben dann halt erst die Ungeimpften angesteckt und das hat dann die Pandemie ausgelöst. Und das ist so die erste Verschwörungserzählung innerhalb dieser Pandemie und dann halt diese mRNA, der würde anscheinend die Gene verändern und das Blut klumpig machen. Oh. Oh Junge, ey. Ich kann das alles gar nicht, also der macht auf jeden Fall das Blut klumpig, wurde denen erzählt. Ich habe auch die ganze Zeit nach Quellen gefragt und so, ja, das hat mir mein Kumpel erzählt, der arbeitet als Arzt und mein anderer Kumpel, weißt du, auch dieses ganze Netzwerk und so, die irgendwelche Leute sich kennengelernt und dies und das.
Die reden
und
einfach.
Die erzählen einfach irgendwas und dann wurde bei dem halt, also der, ja, und dann meinte, ja, und die hatten ja auch alle Impfschäden und darüber wird ja auch nicht gesprochen, weil ich so, ja, ich kenne gar niemanden mit Impfschäden, was ist denn da passiert? Ich kenne wirklich niemanden mit Impfschäden.
Ich kenne keine Person mit Impfschäden.
Aber ich will das jetzt auch nicht
aber irgendwie relativieren. Aber das Problem ist ja auch da, also das ist halt die Frage, wann spricht man denn von Impfschäden? Also natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich hatte jetzt letztes Jahr eine Grippe, vielleicht war das ja ein Impfschaden.
Genau, und
also,
so wird das halt gemacht.
Und das ist nämlich... Genau.
Das war ja, nämlich voll. So, dann kam irgendwie eine Frau ein halbes Jahr später, ja, dann wuchs einfach bei mir ein Tumor im Bauch und das war ja klar, dass das daran liegt, wo ich mir so denke, nee, du hast halt einen Tumor im Bauch, aber das hängt halt nicht damit zusammen. Oder dann irgendwie meinte sie, ja, ihr voll. Bruder, der hat halt auch die ganze Zeit nicht daran geglaubt, was sie erzählt haben, sie und ihre Mutter. Und die jetzt erst mit, der hatte dann irgendwie eine Thrombose im Auge oder irgendwas halt so ein oder zwei Jahre
nee,
später.
Nee, genau, das ist ein... genau, er hat da nichts gesehen.
Ja,
ich habe mir das
ein schwarzer
auch angehört.
Punkt, ja. Und dann hätte er gesagt, naja, es könnte ja schon noch an der Impfung gelegen haben. Nee, aber es ist halt, also es ist krass. Dann kommt ja zusätzlich noch die Erzählung von Alice Weidel. Hast du dir das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe? Warte mal, ich würde das jetzt einmal auch
mit der Impfung, ja, das habe ich mir reingezogen.
Die hat nämlich, also das ist nämlich auch so ein Ding, dass AfD-Politiker einfach so eine Scheiße erzählen und das einfach so on purpose.
Das Ding ist, jeder Skandal, also jetzt, nachdem ich mich mit diesen Verschwörungstheorien auseinandergesetzt habe, jeder Skandal, den wir letztes Jahr mit den AfD-Politikern hatten, wo ich mir dachte, wie kann es sein, dass diese Personen sich in die Öffentlichkeit stellen und sowas erzählen und trotzdem Leute die wählen? Das ist, weil diese Politiker, die wissen ganz genau, was es für Verschwörungstheorien gibt und die befeuern die, die bestärken
ganz
die
genau.
von oben.
Die warten, die lassen die ganze Zeit einfach nur diese Informationen spreaden, als ob die nicht auch in diesen Telegram-Gruppen alle drin sind
und
die lassen diese Informationen.
Oder zumindest Leute haben, die da drin sind.
Da gibt es auch irgendwie so einen Film, den habe ich leider nicht gefunden. Irgendwas mit einer Spritze. Und
so ein Kinofilm.
Ein Kinofilm, der aber nur in ausgewählten Kinos gezeigt wird und halt vor allem auch einfach von der AfD gezeigt wurde. Also von der AfD in AfD-Versammlungen. So, und jetzt zeige ich euch einmal, oder jetzt zeigen wir euch einmal das Video von Alice Weidel.
Zur Impfung.
Als ich erklärt habe, dass es sich hier um einen hochexperimentellen Impfstoff handelt, der langfristig nicht getestet wurde, mRNA-Impfstoffe gab es vorher am Menschen nicht, dass Testphasen zusammengeschoben wurden. Normalerweise gibt es so 4-5 Testphasen, 4-5 Jahre. Da testen sie mindestens 15 Jahre plus. Das wurde bei diesem Impfstoff nicht gemacht. Man wollte diesen Impfstoff unter die Leute bringen. Aus dem kommerziellen Interesse heraus. Ich meine, die Förderung von BioNTech, das ist ja unglaublich gewesen. BioNTech hat vorher kein marktfähiges Produkt auf den Markt gebracht. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Und aus der Fusion von Pfizer und BioNTech und dann das Zuschmeißen mit Subventionen und Fördergeldern von BioNTech, muss man sich auch die Frage stellen, warum BioNTech? Dann haben sie den Impfstoff von dem Kollegen Winfried Stöcker, der jetzt auch an die AfD gespendet hat. Das ist eine und dieselbe Person. Euroimmun. Es ist ein ganz normaler Impfstoff gewesen, der so funktioniert wie die kommerziellen Grippeimpfstoffe. Er hat diesen Impfstoff beim Paul-Ehrlich-Institut, das ist ja die Zulassungsstelle in Deutschland, eingereicht. Warum hat das Paul-Ehrlich-Institut gesagt, nee, machen wir nicht?
So, da müssen wir jetzt mal wieder einen Faktencheck machen, würde ich sagen.
Gehen wir mal einen Faktencheck rein, ja, absolut.
So, der Winfried Stöcker. Der ist tatsächlich sehr reich, aber aus irgendeinem Grund gehört der nicht zur bösen Elite, sondern zur guten. Und,
weil er der AfD Spenden gibt, oder?
I don't know, weil er kein Jude ist, schätze ich mal. Auf jeden Fall hat der diesen Impfstoff tatsächlich hergestellt. Der hat ihn aber einfach nur an sich selbst und 5 Mitarbeitern getestet. Und er hat ihn nie beim Paul-Ehrlich-Institut eingereicht. Aber das Problem ist, das Paul-Ehrlich-Institut hat mehrfach bestätigt, dass da nie was eingereicht wurde. Aber die lügen halt natürlich. Weil die sind ja Teil der Elite.
Das ist so geil. Du kannst halt deine politischen Gegner immer entkräften, indem du sagst, ja, das, was du sagst, das stimmt halt nicht.
Ja.
Das ist so geil. Wirklich, das ist so geil. Ohne jegliche Recherchen gemacht zu haben. Nö, du lügst. Ah, okay.
Paul Ehrlich, der Gründer, ich sag's jetzt einfach, du, der Gründer vom Paul-Ehrlich-Institut war Jude. So, sorry, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Krass, oder?
Da haben wir wieder den Antisemitismus.
Aber ich verstehe das gar nicht. Also, weil das macht einfach so, es macht einfach gar keinen Sinn für mich. Da bin ich noch nicht, da steige ich noch nicht durch.
Ich habe Antisemitismus noch nie verstanden. Das ist für mich intuitiv, mein Bauchgefühl sagt nee. Aber nicht nur mein Bauchgefühl sagt nee, sondern auch alles, was ich bisher gelesen habe, im Geschichtsunterricht gesehen habe, mir irgendwie an Informationen angeeignet habe. Antisemitismus macht einfach keinen Sinn. Und ich check das nicht.
Ja, aber ich glaube, wir sollten es nicht so sagen, weil vielleicht haben wir uns einfach auch noch zu wenig mit Antisemitismus auseinandergesetzt. Und ich will jetzt nicht das Gleiche sagen wie, ich sehe keine Hautfarben, weil ich habe mich wirklich noch viel zu wenig mit Antisemitismus auseinandergesetzt. Ich verstehe Antisemitismus viel zu wenig, um mich dazu zu äußern können, ob ich antisemitisch bin. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, der auf meiner To-Do-Liste Ach so. Steht. Weil ich glaube...
Ja, voll, aber das meine ich gar nicht. Ich meine nur, das habe ich gar nicht gemeint, sondern ich habe gemeint, dieses... Feindbild nach Religion. Also ich würde jetzt quasi genau dasselbe auch über Rassismus sagen. Ich checke auch Rassismus nicht. Ich checke das nicht, weil ich checke das nicht auf einer komplett, auf so einer sachlichen Ebene checke ich das nicht. Vielleicht, weil ich von der Prämisse ausgehe, dass Menschen irgendwie alle gleich sind. Und diese Menschen, die sowas spreaden, gehen ja nicht von der Prämisse aus, dass Menschen alle gleich sind.
Ja.
Also, ja.
Ja, aber die gehen halt davon aus, dass sie die Opfer sind oder so. Ich weiß nicht. Also, kurz mal zurück zu Alice Weidel, weil wir ja schon gesagt haben, dass sie eigentlich selbst auch links war. Denkst du, sie ist ein Opfer? Also denkst du, sie ist ein Opfer oder sie ist ein Täter in der ganzen Sache? Ernst gemeinte Täter. Frage. Wirklich? Also glaubst du, sie meint das ernst oder sie ist wirklich auch, weil ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich auch einfach echt komplett
Gehirnwäsche meinst du,
oder? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen irgendwie. Also ich will sie gar nicht in Schutz nehmen oder so, aber ich finde, das würde halt dieses große Fragezeichen, was sie die ganze Zeit einfach nur in allen auslöst, weil es einfach ja gar keinen Sinn macht, dass sie eine ausländische Frau hat und dann auch noch gleichzeitig irgendwie lesbisch ist. Das würde halt dieses Fragezeichen lösen und das würde auch diesen Links-Rechts-Umschwung quasi lösen. Weißt du, was ich meine?
Jetzt lasst uns über die AfD reden und zwar über interne Strömungen innerhalb der AfD.
Maggie, ich bin so traurig darüber, dass wir nicht live gegangen sind. Das wäre so ein geiler Livestream geworden.
Mann, ey. Wir können eigentlich, finde ich, so einen Politik-Talk machen immer mal wieder. Dann haben wir zwar beide so 3 Tage, an denen wir nicht menschseinfähig sind, weil wir die ganze Zeit in irgendwelchen Foren abhängen, aber dafür hätten wir coole Podcast-Folgen. Also, lass uns darüber reden, dass es innerhalb der AfD so unterschiedliche Positionen gibt, dass in dem Moment, in dem die tatsächlich regieren würden, die könnten innerhalb der Partei keine Einigung finden. Weil wir haben da Leute, die sind wie Alice Weidel. Ja.
Ich melde mich gerade, sie sagt ja. Meinst du wirklich, dass es darum geht?
Nee, natürlich geht es da nicht drum.
Die wollen nicht regieren. Die wollen nicht demokratisch regieren. Glaube ich nicht.
Nö, darum, das glaube ich auch nicht.
Ja.
Aber das Problem ist halt, dass sie innerhalb der Partei so unfassbar verschiedene Standpunkte haben, aus verschiedenen Strömungen kommen. Also da gibt es ja wirklich Leute wie Alice Weidel, die würde auch sagen, sie ist kein Nazi. Aber da gibt es Leute, die würden sagen, ich bin Nazi. Versuch mal, das als Gruppe, also mit dieser Gruppe zu regieren, das würde überhaupt nicht funktionieren. Die würden zu keinen Einigungen kommen. Außer du hast eine Person, die alle anderen unterdrückt.
Das ist
so wie
ja,
Hitler.
Das ist ja das Ziel. Ich glaube tatsächlich...
Ja, voll. Aber die Frage ist halt dann, wer ist denn die Person? Weil Alice Weidel ist es, glaube ich, nicht.
Weil Alice Weidel wird es nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Alice Weidel ziemlich schnell, sobald die an der Macht sein sollten, also auch ziemlich schnell nach den Wahlen, wird die rausgeschmissen.
Ja.
Ja, also genau, Gauland oder Höcke könnte ich mir vorstellen, dass die halt echt dann die Partei übernehmen wollen. Und was du auch vorher gesagt hast mit dem mit den neuen Rechten, die halt gar nicht politisch aktiv sind, aber die Partei beraten. Ich weiß nicht, ob das jetzt selber wieder in die Richtung Verschwörungstheorie geht, aber ich bin der Meinung, dass wenn eine Organisation, die kein Interesse an einer Demokratie hat, sondern einer Diktatur, sich politisch einmischt, dann ist denen eigentlich so ein bisschen scheißegal, was die Partei macht. Denen geht es einfach nur darum, so viele rechte Leute wie möglich innerhalb dieser Partei zu versammeln, damit die Partei halt mächtig wird. Und da kommen wir nämlich zum Thema rechte Symboliken. Ich habe mich nämlich da auch nochmal intensiv eingelesen und ich fand es halt sehr spannend, weil AfD, also die AfD ist voll von rechten Symboliken, wirklich knallevoll. Und das Wahlprogramm ist aber tatsächlich nicht unbedingt rechtsextrem, wenn man, also je nachdem, wie man es liest. Aber in Kombination mit diesen Symboliken und dann mit diesen Sachen, die sie immer wieder droppen, das ist nämlich einfach nur Propaganda, also wie jetzt das mit Weidel und dem Paul-Ehrlich-Institut. Also Propaganda ist nichts Einfaches als Informationen aneinanderreihen, die nichts miteinander zu tun haben und die halt in einem falschen Licht quasi darstellen. Und den rechten Symboliken ist es einfach so, dass die quasi nach außen hin so wirken könnten, als ob sie quasi demokratisch wären, aber durch die rechten Symboliken sich rechtsextrem erkennbar machen können, sodass halt Leute, die sich damit auskennen, wissen, in diese Partei muss ich gehen, wenn ich rechtsextrem bin. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Ich hoffe, alle anderen haben es auch gecheckt. Also die, dadurch, dass die sich nicht offen hinstellen können und sagen können, hey, ich bin ein rechtsextremes Kackarschloch, müssen die halt mit verschlüsselter Sprache miteinander reden. Und die, die sich damit auskennen, die wissen ganz genau, wie.
Genau. Zum Beispiel habe ich letztens das Wahlprogramm von der AfD aufgemacht, weil ich einfach nur, ich habe mit dieser einen geschrieben, die die AfD wählt. Und die meinte, naja, sie ist für Abrüstung und das ist die AfD ja auch. Und dann dachte ich mir so, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass die für Abrüstung sind. Und deshalb dachte ich, komm, ich gucke jetzt ins Wahlprogramm der AfD und
da steht's bestimmt drin.
Dann kann ich ihr vielleicht einen Screenshot schicken und dann, ich weiß, also mittlerweile, da war ich noch naiv, das war am Anfang unseres Gesprächs, mittlerweile weiß ich, das macht einfach gar keinen Sinn, glaube ich.
Aber weißt du eigentlich, dass du auch, dass du eine andere Position vertrittst oder hast du dann irgendwann einfach mit ihr geschrieben, um noch mehr Informationen zu bekommen?
Im Endeffekt weiß sie nicht, dass ich eine andere, also sie weiß es, sie muss es ja wissen, sie folgt mir ja, sie kennt ja meine Videos oder ich mache ja immer wieder auch Videos gegen rechts.
Ja,
ich
stimmt.
Ich habe sie ja quasi abgeholt, indem ich, weil sie unter einem Video von mir kommentiert hat, wo ich gesagt habe, ich wähle die Linke, weil ich da gesagt habe, so hey, lass uns mal unterhalten, weil ich würde gerne wissen, was deine Position ist. Ich habe...
Ja, stimmt.
Ich muss sagen, sie ist...
Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass du so offen zu ihr bist, denkt sie, sie hätte dich überzeugt.
Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach mit niemandem wirklich darüber reden kann, außer mit ihren Leuten. Und ich glaube, dass sie sich noch nie wirklich verstanden gefühlt hat, was das angeht. Und ich weiß nicht, warum sie mir diese ganzen Quellen einfach so teilt, weil ich halt nie gesagt habe, dass ich derselben Meinung bin und tatsächlich auch einfach viele Gegenfragen stelle, die auch zum Teil, also ich formuliere die nett, aber die sind jetzt schon eher kritisch. Also sowas wie, ja, aber das ergibt für mich gerade gar keinen Sinn. Oder auch sowas wie, ich verstehe nur nicht, warum du dieser Quelle vertraust, aber der anderen nicht.
Aber sie ist ja, sie antwortet ja immer so von wegen, ja, sie hätte das früher auch nicht verstanden und dann hat sie das und das gelesen und so.
Ja.
Ja. Okay, also Wahlprogramm. Wir haben das jetzt gerade, also ihr könnt das ja nicht sehen. Marlies hat das jetzt geöffnet. Ich hoffe, Lars blendet das ein.
Ja, macht er.
Also Marlies hat das jetzt, genau, du hast das jetzt geöffnet. Ich sehe das jetzt, hier sind oben Zeit für Sicherheit blau. Dann haben wir blaue Überschriften, wir haben fett markierte Überschriften, wir haben fett markierte Zahlen, wir haben blau markierte Zahlen und wir haben normale Schrift,
so
würde ich sagen.
Und ich habe jetzt auch schon gedacht, irgendwie, irgendeinen Sinn muss das haben, dass,
das sieht so komisch
dass
aus.
Manche Überschriften, weil die blauen Überschriften, das sind die Kapitel, also das sind die Kapitelüberschriften. Und dann ist es irgendwie, manche sind halt so fett gedruckt und andere nicht. Und das ist zum Teil halt wirklich auf derselben Seite sind Sachen fett gedruckt. Also zum Beispiel irgendwie hier, wir haben irgendwie Seite Handelspolitik, Deutschland muss wirtschaftlich stärken, Ausbau 93, dann auswärtige Kultur 94 oder also irgendwie, das ist ganz random, welche fett gedruckt sind und welche nicht und ich habe das noch nicht alles nach.
Ja, also beim ersten Lesen denkt man sich, das sind wie so Über- und Unterkapitel.
Aber ist es nicht. Also ist es wirklich nicht.
Aber ist es nicht, nee. Ne? Weil das sieht nämlich auch dann, bei manchen Seiten ist halt fast nichts fett markiert, bei manchen Seiten ist so viel fett markiert. Das sieht ja so seltsam aus.
Und ich glaube...
Genau, und wenn das nämlich Überkapitel wären und Unterkapitel, weil es gibt nämlich auch blaue Überschriften und danach kommt gar nichts fettmarkiertes. Das ergibt ja keinen Sinn, weil es muss ja Überkapitel geben.
Ja, die blauen Überschriften, die sind, guck mal hier,
welche wären.
Währungspolitik ist gar nichts blau, Landwirtschaft, Umwelt und Klima gar nichts blau. Äußere Sicherheit ist viel, gar nichts fett, meine ich. Äußere Sicherheit ist viel fett, Asyl- und Migrationspolitik viel fett, innere Sicherheit ein bisschen was fett. Demokratie und Reichsstaat ein bisschen was fett, Familie und Demografie gar nichts fett. Ich habe gestern zu Maggie geschrieben, ich habe es noch nicht überprüft, aber ich kann mir vorstellen, alles, was fett ist, ist das wirkliche Wahlprogramm und alles andere nicht. Das klingt jetzt schon wieder wie eine Verschwörungstheorie, aber ich habe das Wahlprogramm weiter durchgelesen. Ich habe zum Beispiel dann was zu Europa gelesen und da dachte ich so, hä, das klingt voll vernünftig. Und dann dachte ich so, ja, aber was, wenn das gar nicht, also das ist einfach nicht das, was die wollen, glaube ich. Also halt, so, weißt du, was ich meine? Ergibt es Sinn? Also ich habe halt mir dann auch so ein paar andere Sachen noch durchgelesen. Ich fand zum Beispiel zu Europa, ich weiß gar nicht, ob die noch die Position haben, dass sie aus Europa austreten wollen. Aber
ja, das ist schon.
Also ich habe das irgendwie weitergelesen und da stand eben das zum Beispiel gar nicht drin. Und das hat mich irritiert. Und auf jeden Fall bin ich halt rein und wollte die äußere Sicherheit. Und dann wollte ich eben wissen, ja, was wollt ihr so? Also wollt ihr aufrüsten oder nicht? Und dann lese ich da Verteidigungspolitik, Wiederherstellung der Wehrfähigkeit Deutschlands. Und ich finde, dass das auf eine Art und Weise irgendwie rechts klingt. Ich habe das gelesen und dachte so, boah, irgendwie klingt das rechts. Ich war wahrscheinlich, weil Deutschland drin steht oder Wiederherstellung der Wehr.
Naja, und
so.
Der Wehrmächtigkeit oder
Wehrfähigkeit.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch.
Ich fand es irgendwie komisch und dann gucke ich weiter und da steht halt 8-8. Und 8-8 ist halt ein rechtsextremes Symbol. Also 8-8 bedeutet halt
ja.
HH, also ist der achte Buchstabe im Alphabet und bedeutet Heil Hitler. Und 8-8 bedeutet außerdem auch SS. Also es ist halt einfach, ein rechtsextremes Symbol so. Und ich gehe halt dann runter auf die Seite. Erst dachte ich mir so, I don't know. Dann scrollt man aber runter bei diesem Parteiprogramm und dann sind da ständig einfach leere Seiten. Also irgendwie hier, dann steht da was. Und dann kommt irgendwie dann einfach so eine Überschrift auf einer Seite und dann kommt halt wieder einfach nur so eine komplette blaue Seite. Dann kommt irgendwie.
Das sind einfach leere Seiten.
Das sind einfach so leere Seiten und die sind halt aber nicht, also die sind halt einfach zufällig. Also es ist halt nicht so, dass da irgendwie eine Regelmäßigkeit drin ist. Wobei jetzt hier zum Beispiel auf Seite 51 auch ist einfach nur Seite. Eine leere Seite, dann kommt noch eine leere Seite, dann noch
und
eine.
Und dann nochmal eine leere Seite.
Genau, und dann tatsächlich auch am Anfang sind da nicht so viele leere Seiten, sondern das kommt dann irgendwie, je näher wir quasi uns der 88 nähern, desto mehr leere Seiten sind. Hier wieder Finanz und Steuern, leere Seite.
Wirklich, Leute, da ist eine Überschrift Finanz und Steuern, dann ist eine komplett weiße Seite und danach kommt eine komplett blaue Seite.
Und dann kommt erst Zeit für den Wohlstand. Und falls ihr euch die anderen Wahlprogramme angeguckt habt, die haben zum Beispiel auch nie so Überschriften. Also die haben einfach so kleine Überschriften und dann halt das drunter. Also es wirkt schon alles sehr weird irgendwie.
Das soll halt, glaube ich, auch wie so ein Buch gedruckt sein, weil so sehen die Seiten auch aus, die Rahmen von den Seiten. Wieder eine leere Seite.
So, Zeit für Sicherheit.
Also da kommen immer diese blauen Seiten. Ich finde, das kann man noch so verkaufen von wegen, ja, dann haben wir halt hier
eine Broschüre oder
neuer
so.
Abschnitt. Ja. Genau, aber neuer was halt, Abschnitt, dann.
Ja, was halt richtig komisch ist, halt einfach dann diese leeren, also die weißen leeren Seiten dann noch so drin.
Diese weißen leeren Seiten, ja.
So, dann kommen wir auf die 88, die Wiederherstellung der Wehrfähigkeit Deutschlands. Die deutschen Streitkräfte sind nicht verteidigungsfähig. Mit der im Februar 2020 ausgerufenen Zeitenwende wurde das auch von der Bundesregierung anerkannt. So. Wir wollen natürlich, daher wollen wir die Wehrpflicht wieder einsetzen. Dies beinhaltet gemäß aktueller Gesetzeslage auch den Ersatzdienst. Um Loyalitätskonflikte zu vermeiden, soll der Dienst in den Streitkräften ausschließlich deutschen Staatsbürgern vorbehalten sein. Warum? Was glaubst du, warum? Ja, weil man wahrscheinlich die anderen.
Naja, damit man alle anderen töten kann.
Genau.
Ja.
Die Verantwortung muss zurück in die Hände der Inspekteure und Kommandeure, die für die Auftragserfüllung verantwortlich sind. Die AfD erfordert den Ausbau einer autonomen und leistungsfähigen wehrtechnischen Industrie in Deutschland. Das bedeutet, die wollen die Waffenindustrie ausbauen, damit wir nicht von äußeren, also von Waffenlieferungen von außen abhängig sind. Und das finde ich krass, weil die AfD die ganze Zeit sagt, ja, wir wollen abrüsten, wir wollen keine Waffen mehr. Genau, die sagen nämlich, wir wollen keine Waffen mehr ans Ausland liefern und das wollen sie halt wirklich nicht mehr. Sie wollen halt nur noch die Waffen für uns behalten, aber die wollen definitiv nicht abrüsten, sondern die wollen halt, und das ist diese Art.
Aufrüsten und die Waffen behalten.
Genau, und das ist aber diese Art von, wie sie halt quasi sich die Wähler angeln, weil sie sagen, nee, wir wollen halt keine Waffen mehr liefern. Aber das bedeutet eigentlich nur, die wollen halt keine Waffen mehr an die Ukraine liefern und lassen halt die Ukraine einfach von Russland komplett einnehmen. So, das ist nämlich die Position von den Rechten oder von der AfD. Die Tugenden des Soldaten sind Ehre, Treue, Kameradschaft und Tapferkeit. Und damit die Motivation und Bindung unserer deutschen Soldaten zu Deutschland entschieden im Verteidigungsfall maßgeblich über Sieg und Niederlage maßgeblich, also die Motivation und Bindung. Und deshalb soll der Bundeswehr wieder zu einem starken Kampfkorps Korpsgeist, was ist denn ein Korpsgeist?
Korpsgeist. Kennt man doch den Begriff.
Das ist bestimmt
der ein rechter Korpsgeist.
Was ja, bedeutet das?
Ein rechter Begriff. Der gute Korpsgeist.
Das habe ich ja noch nie gehört. Starke Solidarität. Loyalität,
ja, ein
Exklusivität.
Wir-Gefühl, Eigengruppe, ja, ja.
Abgrenzung von Außenstehenden, Meinungen oder Ideen. Also in weniger positiven Kontext kann Korpsgeist jedoch als Überbetonung der Gruppe und Abgrenzung von Außenstehenden verstanden werden. Manchmal wird es als Synonym für blindes Festhalten an Traditionen oder das Verweigern von Offenheit gegenüber anderen Meinungen und Ideen. Der Begriff Der Begriff Korpsgeist wird in bestimmten rechtsextremen oder extrem nationalistischen Kreisen verwendet. In diesem Kontext wird oft mit einer starken Zusammenhörigkeit und Loyalität in einer Gruppe verbunden. Okay. Naja, Maggie, wir haben jetzt gerade kurz pausiert und ich habe ein bisschen das Wahlprogramm durchgelesen. Das ist halt voll von den ganzen verschwörungstheoretischen Gebimse. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden, also welche fettgedruckt sind und welche nicht, weil auch die nicht fettgedruckten sind irgendwie einfach so richtig crazy, voll mit rassistischen, antisemitischen, verschwörungstheoretischen Aussagen.
Aber was könnte dann das Fettgedruckte bedeuten und das nicht fettgedruckte? Also, weil sind es dann irgendwie echte Maßnahmen oder also?
Also ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, weil es ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht halt, also ob die Zahlencodes, also 5, 6, ob das immer so, aber das Alphabet hat ja auch nur 24 Buchstaben, ne, oder? Ach so, ja gut, aber halt immer 5, 6.
Ja, immer dann die.
Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es ist schon komisch, dass halt manche Kapitel wirklich gar keine fetten Überschriften haben. Dann irgendwie zum Beispiel
also
161 hat zwei fette 100, also 162 hat eine fette und zwei nicht fette. Keine Ahnung.
In der objektiven Hermeneutik würde man sich jetzt fragen, wann sind Sachen fett markiert? In welchen Kontexten? Und es ist ja eigentlich, sind es ja fast immer Kontexte, wo was halt wichtig ist. Also wo man was hervorheben will. So, die Frage ist jetzt, wollen die das jetzt hervorheben, um einen umzulenken, dass man das liest und die anderen Sachen nicht? Oder ist es wirklich so gemeint, man soll das jetzt lesen oder nicht? Also, es könnte ja auch andersrum sein. Es könnte ja sein, das sind so, wenn ich jetzt zum Beispiel so jemand bin, der hat sich jetzt noch nicht so eine krasse Meinung gemacht, der wählt halt die AfD irgendwie so, weil er sie halt wählt so, aber kann auch noch überzeugt werden, der liest ja wahrscheinlich nur so quer und der liest halt Überschriften und fett markiert das oder nicht. Also könnte auch einfach
irgendwie
sowas sein.
Achso, meinst du, die
lesen
halt einfach nur die fett markierten?
Ja.
Von der EU zu einem Bund europäischer Nationen, Hinweisgeber schützen, Verfassungsschutz grundsätzlich reformieren, Entpolitisierung der Justiz, Lobbyismus kontrollieren. Ich finde, die Überschriften klingen alle okay für eine Sicherung der Bürgerrechte. Das Problem ist nur, dass dieses ganze Wahlprogramm voll ist mit diesen ganzen Narrativen. Also dieses ganze, die WHO wird supranationale Organisation, also die bezeichnen quasi UNO, die WHO als supranationale Organisation, die die Weltregierung anstreben. Also quasi
also
die neue
holen
Elite.
Damit halt Impfgegner ab. Ja, genau.
Dann halt der Erhalt der deutschen Kultur und die Abgrenzung gegenüber dem Multikulturalismus, was halt irgendwie
ah, das
halt
ist ja so das, was ich vorhin schon gesagt habe.
Ja, genau.
Die sind nämlich, weil der Gegenentwurf zum Multikulturalismus ist ja eben dieses Ethno-Pluralismus.
Ja, und dann halt reden sie von einer Überbefremdung durch die Islamisierung und sie wollen ja eine ethnische Reinheit und den Erhalt einer nationalen Identität.
Junge,
sie sprechen
das ist
halt
so krank.
Nicht explizit.
Sorry, aber man kann doch nicht sagen, da steht ethnische Reinheit, man kann doch nicht sagen, es geht nur darum, die schlechten Ausländer raus, weil es geht um ethnische Reinheit, es steht da drin, so.
Ja.
What the fuck, Alter?
Aber halt nicht explizit, ne? Es steht halt immer wieder so in so Symboliken quasi drin. Also, ja, schon krass.
Naja, die können das ja auch nicht explizit da reinschreiben. So.
Deutsche Leitkultur. Naja.
Die gute deutsche Leitkultur.
Ja, aber ich habe noch nicht herausgefunden, warum. Also die Seiten, die sind irgendwie gefühlt einfach komplett random fett und nicht fett. Ich denke, wir sollten uns auch nicht zu lange damit aufhalten. Es ist nur bemerkenswert, finde ich, dass in den Währungspolitik und Landwirtschaft, Umwelt, Klima, da sind, ist keine einzige Überschrift fett gedruckt. Und Finanzen und Steuern sind nur zwei fett gedruckt. Und gerade bei äußere Sicherheit, Asyl- und Migrationspolitik ist fast jede Überschrift fett gedruckt.
Ja.
Finde ich schon ein bisschen komisch.
Schon auffällig irgendwie.
So sagen. Ja. Ja, aber ich habe mich auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr mit rechten Symboliken auseinandergesetzt innerhalb der AfD. Und wir kennen ja alle dieses schöne Abschiebeticket.
Oh ja, das Abschiebeticket. Ich habe da dein Reel auch schon dazu angeguckt.
Nee, das war ja eben zu dem.
Aber das in deiner Story, kann das
genau,
sein?
Genau, das war in meiner Story. Und das Abschiebeticket, das wurde ja von der AfD in Karlsruhe einfach in Briefkästen geworfen von Menschen mit Migrationshintergrund.
Das ist so krank, einfach nur wirklich.
Können wir kurz darauf eingehen, dass genau das Problem daran ist, wenn die in der Regierung sind, dass sie eben auf solche Informationen zurückgreifen können? Also, dass sie halt eben genau wissen, wer wo wohnt und was für einen Aufenthaltsstatus die Person quasi hat?
Ja, voll.
Und deshalb ist es halt auch wirklich...
Ja.
Sag.
Nee, ich wollte nur noch ein zusätzliches Problem dazugeben, wenn die im Bundestag sitzen, aber mach du ruhig. Erstmal.
Nee, sag es.
Okay, ein zusätzliches Problem, warum die, was entstanden ist, seitdem 2017 die AfD im Bundestag ist, und so können wir uns auch erklären, warum wir plötzlich die ganze Zeit über rechte Themen sprechen, ist, dass wenn du im Bundestag sitzt, ob du regierst oder in Opposition bist, ist vollkommen Bums. Es ist so, dass du dem Bundestag Fragen stellen kannst. Und der Bundestag muss darauf antworten. So, jetzt, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Was hat die AfD gemacht? Die AfD ist hingegangen und hat gesagt, wie viele Sinti und Roma wohnen eigentlich in Deutschland? So, der Bundestag musste antworten. Das heißt, was die jetzt machen mussten, war eine Auszählung von Sinti und Roma in Deutschland. So, dann haben die Auszählung gemacht. Dann ist die hingegangen, haben an den Bundestag die Frage gestellt, wie viele von denen verweigern die Schulpflicht? Das heißt, die mussten wieder hingehen und gucken, wie viele von denen verweigern die Schulpflicht. Und dadurch, dass halt Sinti und Roma tatsächlich oft die Schulpflicht verweigern, konnten sie dann das rassistische Narrativ stützen, dass Ausländer oder POC oder eben Sinti und Roma alle dumm sind. Und eben quasi schädlich für die Demokratie und bla bla bla. Also, und so hat quasi politisches Agenda-Setting durch die AfD funktioniert, dass die sich hingestellt haben, dass sie auch noch staatlich gefördert wurden, dass sie Gelder dafür bekommen haben, dass die diese ganzen Sachen machen können. Plus, dass natürlich auch alles vom Staat bezahlt wird. Und das ist halt einfach nur Agenda-Setting. Und was auch ein Teil davon ist, ist, dass jede Partei hat wie so eine Stiftung, die unterstützt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Stiftung von der AfD heißt. Wir können es euch aber einblenden. Und die Stiftung von der AfD, das ist halt wie so, das gibt es auch für die Grüne und für die SPD und so weiter und so fort. Und die gibt quasi Gelder für Personen, die bestimmte Theorien und bestimmte Innovationen innerhalb dieser Weltanschauungen, sage ich jetzt mal, fördern. Das Problem ist halt, die AfD ist ja in Teilen gesichert rechtsextrem. Das heißt, was die unterstützen, ist eigentlich Wissenschaft, die halt komplett menschenfeindlich ist und die antidemokratisch ist. Also so, und das quasi alles auf unseren Nacken, weil die im Bundestag sitzen. Und das ist, ich finde das richtig heftig. Und das erklärt für mich auch, warum wir hier ständig nur noch über rechte Themen sprechen. Weil das halt gezielt ist. Streuen von solchen Informationen ist.
Man muss ja auch dazu sagen, dass halt die Leute, die im Bundestag sitzen, also die Abgeordneten, die sind ja auch nicht unbedingt, die sind ja auch nicht gewappnet gegen so populistische und Propaganda. Also es ist ja wirklich einfach so, die ganzen Parteien, die haben jetzt auch wirklich dieses Narrativ übernommen vom bösen Ausländer, der abgeschoben werden muss, weil er uns die Kultur kaputt macht, mehr oder weniger. Ja. Also genau das ist es ja.
Und, alle Parteien, ja.
Ich finde es auch so spannend, dass die so krasse Falschinformationen auch so generell verbreiten. Also irgendwelche YouTuber, die sagen, ja, jeden Tag finden Massenvergewaltigungen und Messerangriffe statt.
Sagt ja Merz. Hat ja Merz gesagt.
Das
wird jetzt übrigens wegen Volksverhetzung verklagt.
Ja.
Weil es nicht stimmt. Also so.
Aber das Ding ist halt, das hat sich so verselbstständigt, weil die haben das, also ich habe auch so ein paar von diesen Instagram-Accounts und so, die halt solche und auch so YouTuber und so, und die nehmen halt einfach
ich
hab so
mir das
quasi
auch alles angeguckt.
Genau, die nehmen halt einfach so ganz normale, also der eine Account, der eine Instagram-Account, der ist einfach wie so ein Nachrichtenportal, der einfach irgendwas postet. Also zum Beispiel Messerangriff auf die und die Person oder das und das. Und dann steht dann voll oft unten ganz klein, wenn es ein anderes Datum war, also nicht heute. Finde ich auch funny, weil das halt einfach dann so voll so wirkt, als ob es gerade eben passiert wäre. Aber vor allem steht halt die Nationalität eigentlich gar nicht mehr bei, weil es meistens eben auch einfach keine Ausländer sind, so, sondern Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Aber die Kommentare sind halt voll mit, ja, schon wieder so ein Ausländer und die Nationalität ist ja ganz ungeklärt. Also das arbeitet schon so komplett für sich selbst. Also die müssen da gar nichts mehr machen quasi. Die können einfach nur irgendwelche Fakten rausnehmen. Und wenn dann halt irgendwie da steht, so Nationalität ungeklärt, dann blenden sie es halt mit ein, aber wenn halt nichts dazu steht oder der Deutsch ist, dann halt nicht. Das finde ich halt auch krass, weil es ja auch einfach gezielte Falschinformation ist. Und auch der YouTuber.
Ja.
Nee, sag.
Also ich wollte einfach nur sagen, es gibt beides. Also es gibt dieses, was irgendwie selbst läuft, und dann gibt es jetzt solche Aktionen. Da wurden Leute bezahlt, also da wurden ja Motoren wurden mit Schaum zugeklebt und dann wurden daneben so Sticker platziert von den Grünen.
Ja.
Und da ist jetzt rausgekommen, dass es quasi von Russland, also dass es von Russland kommt, dass die AfD oder in dem Fall die AfD unterstützen und die Grünen diffamieren wollen. Und die haben quasi, die Personen, die das gemacht haben, haben pro Auto, das sie beschädigt haben, 100 Euro bekommen. Von einer russischen Person.
Aber ist das, also, weil das, und das habe ich nämlich auch gesehen auf den Seiten von denen, und das wird dann, und das, ich habe die Information quasi zuerst gesehen auf den Newsseiten von den Rechten, und da wird es so dargestellt mit, ja, die Politiker, die lassen sich ja immer krassere Sachen ausdenken, weil ich meine, es klingt ja schon sehr absurd. Also die haben es halt quasi so dargestellt, so, ja, die Russen sind anscheinend gekommen, um die Grünen zu ärgern. So, weißt du, was ich meine? Also halt so haben die das halt dargestellt. Und es ist halt auch funny.
Gleichzeitig fließen so riesige Parteispenden aus Russland an die AfD und das wird einfach ignoriert. Also
aber das ist ja auch einfach dieses Feindbild, dass die USA halt die bösen Eliten quasi sind und dass halt Deutschland immer noch von den USA unterdrückt ist. Und also das ist halt quasi so, ja, Ablehnung vom Westen irgendwie. Ich check's irgendwie auch gar nicht. Ich find's richtig komisch. Aber, oh mein Gott, das erklärt auch, warum die, warum der Osten halt so krass hinter der AfD steht. Weil der Osten ist ja nicht unbedingt rassistischer, aber der ist halt Russland näher zum Teil einfach.
Naja, aber ja nicht, also das will ich jetzt nicht so pauschal, nicht der Osten, aber Russland halt, oder? Also
nein, ich meine halt unser
Leute, übrigens, falls ihr euch, achso, der Osten, Ostdeutschland.
Ostdeutschland, ja.
Ich glaube, so in Ostdeutschland hat auch viel damit zu tun, dass dort einfach auch kaum Ausländer wohnen.
Nein. Und zwar, nein, weil Ostdeutschland war ja von Russland und dann wurde die, sagt Chris irgendwas oder hörst du mir zu?
Nee, ich habe ihn nur angeguckt, ich höre dir zu.
Dann wird die, warte mal, also Ostdeutschland war ja DDR so und dann gab es ja die Wiedervereinigung, aber es gab ja wirklich gar keine Entschädigung. Also es war halt ja wirklich richtig scheiße, was da passiert ist, weil es wurde ja auch super viel einfach, also sind ja super viele Sachen, die irgendwie von der BRD auch einfach irgendwie so, wie so, ich kenne mich damit viel zu wenig aus, weil ich leider ein privilegierter Wessi bin, aber wir haben einfach richtig scheiße gebaut. Und die, es fand einfach keine Entschädigung statt. Und genau, es wurden nämlich die ganzen Besitztümer wurden ja zwangsenteignet durch die Russen, glaube ich, weiß ich gar nicht sicher, oder halt durch die Einnahme. Und die wurden aber in der DDR hatten nämlich die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen und so weiter wegen dem Kommunismus. Und die Reichen sind dann gekommen und haben die ganzen Sachen aufgekauft. Also die aus Westdeutschland. Und ich glaube, irgendwie so war das. Sorry, das tut mir voll leid, dass es gerade übelst
halb ist. Aber das ist ja bis heute noch Kritik, dass die Schwaben in den Osten gehen und sich da Wohnungen kaufen und die dann leer stehen.
So. Genau.
Ja, ja.
Und das Problem ist halt, glaube ich, dass halt mit dieser Verschwörungstheorie, dass quasi Deutschland immer noch eingenommen ist von den USA und halt dann so ein Feindbild kreiert wird, weil die USA ja quasi die BRD unter Kontrolle hatte und dann halt so amerikanisiert ist, ergibt es total Sinn, dass Ostdeutsche mit der AfD sympathisieren, quasi, wenn sie quasi dann nicht Russland als Bösen dann darstellen oder halt dann quasi dachten, ah, Russland ist der Böse, ah, nee, doch nicht, Amerika ist der Böse. Und vielleicht gibt es dann auch so eine Theorie wie, dass Amerika die DDR eigentlich besetzt hatte. Warte mal, das muss ich mir jetzt noch kurz, jetzt, das muss ja, ich mal kurz.
Check das mal kurz nach, bitte, Alter.
Ja, gibt's.
Jetzt wirklich, oder?
Ja.
Okay, also du musst jetzt nochmal in einfach erklären.
Es gibt eine Verschwörungstheorie, die behauptet, dass die DDR und das Leben in Ostdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht durch die Sowjetunion, sondern durch die Vereinigten Staaten von Amerika in irgendeiner Weise kontrolliert oder eingesperrt wurden. Diese Theorie ist historisch nicht fundiert, wissen wir ja.
Und wer steckt dahinter? Die Juden. Die Antisemitismus.
Die US-amerikanische Kontrolle, die hinter der Teilung Deutschlands stand. Und der Kalte Krieg, oh mein Gott, ich habe tatsächlich sogar einen Artikel darüber. Der Kalte Krieg wurde falsch dargestellt. Moment, ich habe darüber einen Artikel gelesen.
Hast du mir geschickt?
Nee.
Doch, ich glaube schon, dass du mir das, du hast, oder das Magazin hast du mir geschickt. Ich finde es so krass, wir brauchen einfach wirklich vernünftige Aufklärung über Antisemitismus. Es kann nicht sein, dass komplett Deutschland immer noch durchzogen ist von einer Schwörungstheorie, bei der man behauptet, es gibt irgendwelche Eliten und man nennt sie nicht mehr JüdInnen, aber es sind immer noch JüdInnen gemeint. Wirklich, ich finde es einfach so krank, dass, also wie fucking privilegiert ist es bitte gerade auch von mir, dass mir, also mir war das irgendwie klar, aber mir war das auch irgendwie nicht klar, muss ich sagen.
Also, so ist die Lage und so sieht sie nicht gut aus, heißt der Artikel und der ist von Dr. Wolfgang Bittner. Soll ich mal kurz noch Infos über den raussuchen?
Ja, hau mal raus.
Alter, krass. Das ergibt so Sinn. Weißt du, ich dachte jetzt Ostdeutsch und dann Anti-Amerika, Nähe zu Russland, das ergibt alles gar keinen Sinn, weil die Ostdeutschen, die wählen doch die Linke nicht, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie zu Russland nah ist. Und irgendwie habe ich auch die ganze Zeit so, fand ich dieses ganze Zeit diese Kritik, dass die Linke so Russland nah ist, irgendwie so auf eine Art fast weird, weil, also ich verstehe, dass die sich halt aus der SED gegründet hat und so, aber
es ist ja auch nur eine Strömung in der Linken.
Ja, voll. Und es ist ja auch die, die jetzt fast komplett gegangen ist, so. Bittner ist ein deutscher Publizist, Autor und Rechtsanwalt und der hat eine kritische Haltung gegenüber der westlichen Politik, insbesondere der US-Außenpolitik und der deutschen Rolle in der internationalen Politik. Seine Standpunkte sind im national-nationalistischen Tendenzen quasi und er hat mit rechtspopulistischen und euroskeptischen Persönlichkeiten zusammengearbeitet und ist in bestimmten Medienkreisen aktiv, die von der politischen Mitte bis zur Rechten und zu extremen Rändern greift. Also ja, okay, das sind die Infos über den. Ich finde das auch sehr spannend, weil irgendwie die Artikel, die schreiben, immer die Autoren, die sind sehr eindeutig rechts. Aber irgendwie werden die halt so, also ist das nicht so offiziell, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie nicht so offiziell, keine Ahnung. Aber der hat auf jeden Fall eben den Artikel geschrieben, so ist die Lage und sie sieht nicht gut aus. Und der ist quasi Deutschland, also der Inhalt des Artikels ist, dass er quasi Diktatur von Demokratie so abgrenzen will, sag ich jetzt mal gut gemeint. Und ich habe so ein paar Kernaussagen aus dem Artikel mal rausgeholt. Also zum Beispiel, Deutschland wurde durch eine feindliche Verschwörung zerstört. Der Artikel behauptet, dass die bedingungslose Kapitulation Deutschlands 1945 eine langfristige Verschwörung der USA, Großbritanniens und Frankreichs war, um Deutschland als Großmacht zu eliminieren. Es wird suggeriert, dass Deutschland kein Verursacher, sondern Opfer des Zweiten Weltkriegs war, weil eben
ja, genau.
Hitler ja aus den USA kam.
Rechte. Neue Rechte, aber auch immer so, ja, wir müssen wieder stolz auf Deutschland sein dürfen. Damals, das war eine Niederlage für Deutschland und keine Befreiung von Deutschland und so weiter. Und so. Wirklich, das ist einfach, das ist so der Hammer, was man sich da zusammenreimt.
Ja, und dann die nächste Kernaussage eben, Deutschland ist immer noch ein besetztes Land. Also es wird behauptet, dass Deutschland keinen echten Friedensvertrag hat und nur ein Relikt unter fremder Kontrolle ist. Und dass die USA, also dass Deutschland weiterhin von der USA gesteuert wird und sich nicht selbst regieren kann. Diese These stützt, dass alle Regierungen, egal ob CDU, SPD, Ampel, nur Marionetten der USA quasi sind und sind halt eine Steilvorlage für rechtsradikale Kreise, die eine nationale Souveränität fordern. Ich glaube, das ist auch, sind auch Begriffe, die in AfD-Parteiprogramm stehen. Dann die USA ruinieren Deutschland systematisch. Es wird behauptet, dass die USA wirtschaftlich bewusst schädigen und die hohen Energiepreise und die Wirtschaftskrise sind nicht die Folge von Putins Angriffskrieg, sondern eben eine bewusste US-Strategie.
Aber wie erklären wir uns dann bitte die Nähe zu Trump und zu Musk? Wie erklären wir uns das? Weil ich kann es mir nicht erklären. Na, vielleicht wird es auch so ein bisschen so erklärt, dass Trump halt auch diese Ideologie verfolgt von Deutschland den Deutschen, Amerikaner den Amerikanern, Türken den Türken und so. Also, weil das ist ja schon das, was Trump macht. Obwohl das halt eigentlich eine rechte Bewegung innerhalb von Europa ist, also.
Naja, es gibt auch so eine neue rechte Strömung, die halt quasi so die ganzen Weißen wieder vereinen wollen, weißt du?
Okay. Ja, ich finde auf jeden Fall, was ich für mich mitnehme, ist, weil das ist mir heute so doll aufgefallen, wenn ich mir halt so Videos angeguckt habe, wo Leute auf Kommentare reagieren von AfDlern, wirklich, da war irgendwie, da ging es darum, dass ein Kind irgendwie, ich weiß es nicht, angegriffen wurde oder sonst was und irgend so eine AfDlerin hat dann irgendwie kommentiert von wegen, ja, wir würden so viel Hass verbreiten und so weiter und so fort und du kannst das alles verstehen unter der Prämisse von diesen ganzen Verschwörungstheorien. Also so von wegen, ja, wir lügen, wir instrumentalisieren irgendwelche Informationen, wir sind eigentlich die eigentlichen Nazis und so.
Kann ich das mal wirklich vorlesen, die eine Nachricht noch, die aus der Telegram-Gruppe gescreenshot wurde?
Leute, das ist wirklich so eine eklige Nachricht. Ja, lies vor.
Hat sie geschrieben, also sie hat es aus der Telegram-Gruppe gescreenshottet und da war eine Nachricht drin.
Ich habe die übrigens auch schon ein paar Leuten weitergeleitet.
Vielleicht ist dir das ja noch nicht aufgefallen, aber diese Demos sind genau das Gegenteil von dem, welchen Anschein sie erwecken sollen. Die kämpfen dort nicht, dass die Nazis wieder an die Macht kommen, die kämpfen dafür, dass die Nazis an der Macht bleiben und diese noch ausbauen können. Folgende 9 Punkte, über die du und die anderen mal nachdenken sollten. Erstens, zu jeder AfD-Veranstaltung taucht ein von der Antifa angeführter Mob auf, der die Leute dort mit Gewalt und Straftaten an der Ausübung seiner grundgesetzverankerten Rechte hindern will, genau wie die SA bei den Nazis. Der öffentlich-rechtliche und sämtliche Alteingesessene sind gleichgeschaltet und werden nur genutzt, um die AfD in schlechtes Licht zu rücken oder erst gar nicht zu erwähnen. Das haben die Nazis auch schon so gemacht. Drittens, kauft nicht bei Musk, kauft nicht bei Böttcher, kauft nicht bei AfD-Unterstützern, kauft nicht bei Israel, wie die Nazis. Bei Letzteren sagen sie nicht nur Juden, sagen sie nur nicht Juden, weil es dann vermutlich zu offensichtlich ist. Drittens.
Und so weiter und so fort.
Also viertens. Ja. Die Nazis haben ganz gezielt die Meinungsfreiheit beschnitten, alles unter dem Deckmantel, dass man die Demokratie schützen will. Genau das versuchen SPD und Grüne die ganze Zeit. Fünftens. Führerbeleidigung wurde streng bestraft. Witzig, dass die Grünen und die SPD den Paragraphen 188 erschaffen haben. Allein diese Zahlensymbolik 1888, Delegitimation von Personen des politischen Lebens. Die benutzen sogar ganz offen Nazisprache, ohne dass es anscheinend jemanden auffällt. Das ist nicht so krass, ne?
Einfach. Ich finde es so witzig, weil das ist ja die Eingeständnis darüber, dass Nazisprache, also dass diese Zahlen Nazisprache sind,
ja,
aus den eigenen Reihen so.
Würde die AfD innerhalb der Polizei eine eigene Gruppe gründen, sofort würden alle Gestapo schreien. Bei der Polizei Grün, 2013 gegründet, scheint das wohl kein Problem zu sein. Auch nicht, dass als grüne Polizei die Ordnungskräfte ab 1936 so genannt wurden. Was ist denn Polizei Grün eigentlich? Das sagt mir gar nichts. Siebtens, die Nazis haben offen ordentlich Waffen produziert und damit schön Krieg zu spielen. Ey, wer will denn da noch mehr Geld für Waffen in den Krieg ausgeben? Ist es denn die AfD oder sind es SPD und Grüne? Diejenigen, die nach Krieg schreien, das sind die Nazis, ist ganz einfach. Achtens, wichtigstes Merkmal, wie man einen Nazi erkennt. Der Nazi wirft dem Gegner immer sein eigenes Verhalten vor und bezeichnet alle anderen als Nazis, nicht nur sich selbst. Neuntens,
das ist wie so ein Eingeständnis.
Ja, Denunzisation. Die sind tatsächlich dabei, sich ein Netz von Meldestellen zum Beispiel für nicht strafbare Hassverbrechen aufzubauen. Gute alte Nazi-Tradition. Jeder, der diese von SPD, Grüne und Linken organisierten und finanzierten Demos teilnimmt, unterstützt die wirklichen Nazis. Kann jeder erkennen, der seine Augen aufmacht und hinguckt. Text darf gern geteilt werden. Cool, danke. Danke, dass wir den teilen durften.
Wirklich, ich glaube, dieser Text wurde so unfassbar oft geteilt, weil das durchzieht sich durch alles, was ihr von so AfD-Kommentaren lesen könnt, auf Social Media, an Kritik von einem. Wirklich, ich wurde erst vor ein paar Tagen, als Nazi-Tante beleidigt. Ergibt plötzlich Sinn. Ich war so, was will die eigentlich von mir, die Alte? Und es ergibt alles plötzlich Sinn. Es ist einfach so. Wie krass auch einfach, dass sie so selber, dass sie das. Das ist so verdreht alles.
Ja, aber das ist halt Propaganda so, und das ist halt, ich denke halt, man hätte irgendwie damals wirklich, als die Leute gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass das passiert. Ich glaube, man hätte einfach versuchen sollen, das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, haha, du lügst doch einfach nur. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass die halt so krasse Gehirnwäsche bekommen haben. Ich meine, jede Berichterstattung war ja auch die ganze Zeit einfach nur von der NS so. Also die haben ja wirklich einfach nur noch das gelesen und gehört. Und ich habe da nochmal einen Podcast rausgesucht. Also wir müssen langsam zu Ende kommen, weil es wird einfach nichts mehr sonst. Aber da wird auch die ganze Zeit von den jüdischen Elite gesprochen, die ganze Zeit irgendwie, dass die irgendwie alles planen und ja, keine Ahnung, irgendwie auch so einfach geschichtliche Fakten einfach so komplett verdreht wurden und ja.
Ja, also ich habe, wir suchen ja immer mehr raus. Wir kommen jetzt zum Ende und wir geben euch jetzt noch so ein bisschen Input zu, wie können wir mit Menschen reden. Ich glaube, so Leute, die, wisst ihr was, ich zeige euch, Madis, ich teile mal ganz kurz den Bildschirm.
Also es gibt keine Polizei grün, aber es wird halt in rechtsextremen und propagandischen Medien irgendwie erzählt, dass es eine Polizei grün gäbe.
Lol. Ja, wer hätte das denn nur gedacht? So, Marlies, und zwar habe ich habe geschrieben mit, also das ist echt jetzt schwierig. Ich möchte den Namen richtig aussprechen, aber ich darf kein langes U machen, also Furkan. Er ist nämlich Referent in der historisch-politischen Bildungsarbeit und arbeitet quasi auch für den Bereich Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Ich habe ihn auch über eine Präsentation von ihm kennengelernt, wo es auch um Antisemitismus ging, die wirklich sehr stark war. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und seht, was er so für Inhalte teilt, wir werden ihn den Account auch verlinken in unseren Shownotes. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe mich mit ihm darüber ausgetauscht, wie wir denn jetzt eigentlich Menschen davon überzeugen können, dass ihre Partei scheiße ist, dass ihre Weltanschauung teilweise scheiße ist und menschenfeindlich ist. Und Hintergrund von dem Ganzen war eine Story von mir, wo ich halt eben meinte, wir müssen eigentlich Gemeinsamkeiten finden und habe halt das Beispiel gebracht, zum Beispiel zu sagen, hey, ich trage dieselben Ängste in mir wie du auch. Zum Beispiel möchte ich auch Sicherheit für Deutschland, aber ich bevorzuge andere Wege. Und er hat dann reagiert und eingehakt und gesagt, das Problem ist hier, so werde ich auf jeden Fall Leute abholen, die noch nicht so ganz gefestigt sind. Das Problem ist, dass diese ganze Angstthematik verschweigt oder verschleiert, dass die Angst eigentlich bei den marginalisierten Menschen liegt, nämlich bei den Leuten, die von Rassismus betroffen sind.
Ja.
So, und jetzt gebe ich euch einmal ganz kurz den Input.
Und ich glaube, das ist halt, worin es dann halt auch führt, wenn wir jetzt gerade aktuell halt diese vermeintliche Angstdebatten führen, wenn es dann irgendwie um die Kinder geht oder es um Arbeitsplätze geht, am Ende des Tages geht es darum, dass diese Menschen nicht als Menschen gesehen werden. Und das ist so tief verankert, das ist auch so psychosozial. Und das kann auch nicht, das ist etwas, was zum Beispiel Adorno sagt, diese Menschen sind unfähig, Erfahrung zu machen. Das heißt, selbst wenn du den einen Migranten vor die Nase stellst, der anders ist, das verändert das Weltbild nicht. Oder selbst wenn man ein Beispiel sagt, ein Argument bringt, das irgendwie das andere ist, das verändert diese Menschen nicht. Und das finde ich dann halt so Gefahr, weil auf der Angst, also nicht, dass es halt so zentral wäre, aber mein Bedenken ist, wenn es langfristig unsere Taktik ist, dann erreichen wir diese Menschen eben nicht, weil diese Tendenz mit Angst, die ist genau das Gleiche, was die Rechten in dem Fall auch machen, indem sie alles, was diese Gefühle sind, auf Angst reduzieren. Und es ist, glaube ich, eben nicht Angst. Das ist ja auch zum Beispiel sowas, was bei Antifeminismus sehr krass ist. Die Leute, die antifeministisch sind, die können in ihrem eigenen Leben Frauen haben, die sie lieben, die sichtlich von Feminismus profitieren würden oder sogar profitieren. Und dennoch sind diese Menschen Antifeministen, weil es eben diese Unfähigkeit ist, diese Erfahrung zu machen in dem Sinne. Und das halt so dieses Psychosoziale ist, wo es so dekonstruiert werden muss. Die müssten halt, also, und es funktioniert auch nicht von außen alleine, es muss auch von denen selbst kommen, zum Teil, diese Bereitschaft, ihre eigene Identität in dem Fall zu dekonstruieren. Und daran scheitert es bei vielen, weil es so ein schmerzhafter Prozess ist, diese Dekonstruktion vorzunehmen. Zu realisieren, dass was mein Leben lang mich mit Stolz geprägt hat, ein Deutscher zu sein zum Beispiel, ist das, was eigentlich das Leerste ist, was ich in mir trage. So, und das schaffen viele Menschen halt nicht. Und das ist ein sehr langer Kampf.
Voll, ist ja auch kognitive Dissonanz einfach.
Ich meine, ich habe jetzt, ich glaube, Jahre gestritten mit meinem Vater, bis er diese Erkenntnis langsam aber sicher angenommen hat. Und das ist eben, ja, sehr langer Prozess. Ich habe versucht, damals mit meinem Vater beispielsweise auf das zu appellieren, von dem ich wusste, dass er als Teil seiner Identität betrachtet, aber die ich ihm nicht dekonstruieren wollen würde. Das bedeutet zum Beispiel in dem Fall, er war halt gläubiger Muslim und das geht ja mit so einem gewissen Wertevorstellung einher, dass man halt irgendwie gut ist, man gut zu Menschen ist. Und ich habe versucht, und das ist ja auch jetzt nicht etwas, was jetzt nur Muslime haben, sondern es ist ja generell so etwas, weswegen überhaupt Menschen in diese Floskeln verfallen. Ich bin ja kein Nazi, aber warum? Weil Nazi sein ist schlecht. Ich glaube, darum geht es um dieses Selbstverständnis, was man ist. Und ich glaube, das muss man irgendwie, das ist zumindest mein Versuch gewesen, an dem muss man ansetzen. Dass die Leute begreifen, dass das, was sie im Grunde reproduzieren, in einer Linie steht zu Gedanken, die eben Ungleichheit propagieren. Und in dem Moment, wo man, das ist halt dieser Prozess, dass man das halt irgendwie so aufarbeitet. Also warum fühlst du dich deutsch? Was bedeutet es, deutsch zu sein? Wer hat denn diese Bedeutung für dich etabliert? Von wem hast du es? Oder irgendwie zum Beispiel Vorstellungen halt von also Männlichkeit zum Beispiel genauso. Also wer hat dir das in den Kopf gepflanzt damals und so? Und das ist irgendwie so ein Prozess, vielleicht auch so eine Reise, diese Dinge aufzugreifen, von woher sie kommen, um sie dann einzuordnen und dann zu dekonstruieren. Das ist halt ein bisschen schwieriger auch, als einfach nur irgendwie Emotionen zu bedienen. Aber man kommt halt an dieser Wissensvermittlung, sage ich jetzt einfach mal, nicht vorbei. Weil klar, es gibt Leute, die verschließen sich dafür. Und deswegen meinte ich, das ist nicht nur eine Sache von dir, sondern auch die Leute selbst müssen bereit sein, diese Wege einzugehen. Aber man muss ihnen halt ihre Scheinheiligkeit vor Augen führen. Und das meine ich damit. Das ist auch das, was der Text sagt, mit konfrontieren. Das andere ist, man muss sie verstehen und dann erreicht man sie. Ich würde eben auch der These beiwohnen, dass man sie konfrontieren muss. Die Frage ist nur, wie man es anstellt. Nicht im Sinne von, du bist ein Nazi, halt dein dummes Maul oder so. Sondern eben, wie gesagt, das halt vor Augen zu führen, wo sie in Zweifel geraten müssen, wenn sie sich eingestehen möchten, das und jenes zu sein. Und das und jenes ist in dem Fall halt irgendwie ein guter Mensch zu sein, kein Nazi zu sein, auf alle Fälle irgendwie kein Problem mit denen zu haben. Und einfach, ja, das, was halt viele Menschen von sich selber denken, dass sie sind. Keiner sagt, ich bin ein Arschloch. Und das dann zu zeigen, okay, zu was führt das, was du denkst? Was macht das dann? Und die Frage ist dann halt, wie verloren die Person ist, weil ich habe es jetzt gestern Nacht um 4 in meinem Rant über so einen Typen geredet, der halt nicht mitfühlen kann mit Menschen, die Mittelmeer trinken. So, und dann fragst du dich, okay, das ist dann schon fast verloren, weil dann ist halt absolut das ist absolute Entmenschlichung schon eingetreten. Dann ist eben nicht mehr, dann kannst du nicht mehr an das appellieren, was sie vermeintlich sind, weil eine Person, die jetzt, selbst wenn sie rechts wählt, die sagt, ja, nee, das Kindersterben ist ja schlimm, aber das ist dann halt immer so eine Wegrationalisierung dieser Entmenschlichung. Aber wenn die halt schon so offen sind, dass sie das völlig embracen, dass sie zum Beispiel solche Sachen sagen würden wie, ja, klar, ich bin einfach höher gestellt, weil ich halt weiß bin zum Beispiel, dann ist vorbei. Und das ist das Problem mit vielen, vielen Rechtsextremen, die in Positionen sind und die Funktionen einnehmen, weil die sind genau das. Das ist nicht nur einfach so ein Affekt des Moments oder so, das ist halt kalkulierter Hass. Und in dem Moment, wo diese Leute, deswegen ist die einzige Möglichkeit auch Deplatforming. Diese Leute müssen aus den Öffentlichkeiten gezerrt werden, dass sie nicht weitere Leute mit diesen Ideen quasi instrumentalisieren oder halt radikalisieren oder eben diese Bühnen bekommen. Deswegen ist es auch so fatal, was im Öffentlich-Rechtlichen in letzter Zeit passiert und ständig AfD-Leute eingeladen werden, als wäre das irgendwie, ja, wir müssen sie jetzt auf offener Bühne entzaubern. Aber es geht halt nicht um diese Argumente. Es geht dann oft das, was diese Person mit sich selbst ausmacht, indem sie eben all diese Dinge auf andere Menschen projiziert, um es bekämpfbar zu machen.
Ja, also das ist aber auch ein Gedanke, den ich hatte, weil es geht ja eigentlich im Grunde auch nicht unbedingt um Angst, sondern schon auch um Hass. Also weil im Prinzip ist es ja internalisierter Rassismus und Rassismus ist einfach nur Hass. Und wir gehen halt immer noch davon aus, dass wir halt die Zivilisierten sind und die Ausländer halt nicht. Und das ist eigentlich auch das, warum die Grüne jetzt zum Beispiel so kritisiert wird mit ihrem 10-Punkte-Plan oder auch, also warum es halt einfach, ja, warum es nicht okay ist, dass Scholz gesagt hat. Genau, ja. weil sie halt einfach zustimmen, dass die Ausländer ein Problem sind, weil die sind eben anders als wir und ja, wir können die irgendwie integrieren und zivilisieren. Man sieht es ja mit den Italienern und den Türken, aus denen ist ja noch was geworden. Die haben zum Glück von unserem guten Einfluss profitiert, aber naja, das kriegt man halt nicht mit allen hin. Deshalb müssen wir die eben auch abschieben, weil es sind einfach zu viele. Und sonst übernehmen die ja quasi uns. Und dann sind wir alle unzivilisiert. Und das ist das Narrativ dahinter. Und das ist im Prinzip genau dasselbe wie das mit den globalen Eliten. Und das ist genau das ist auch passiert, als die Menschen in der Industrialisierung angefangen haben, auf andere Kontinente zu reisen. Die haben einfach nur erzählt, ja, die Menschen, die sind dumm und die sind brutal und aggressiv und die sind weniger wert, damit sie versklaven können. Seien es schwarze Menschen, seien es indigene Völker, seien es Native Americans, so ist es also.
Es ist immer dieselbe Erzählung.
Ja, es ist immer dieselbe Erzählung und es ist halt immer noch genau dieselbe Erzählung. Es ist halt auch die Erzählung, die es legitimiert hat, dass unsere Großeltern als Gastarbeiter hierher geholt wurden und für 70 Cent die Stunde gearbeitet haben.
Ja, voll.
Also, weil das würde man, die haben ja deutlich weniger verdient als Deutsche. Und es ist ja immer noch so, dass irgendwelche Gastarbeiter auch aus Polen geholt werden, die halt nicht nach dem Mindestlohn bezahlt werden. Ich weiß gar nicht,
Die teilweise auch illegal übrigens arbeiten, unter irgendeinem deutschen Scheiß-Arschloch, der dann 30 Leute für sich arbeiten lässt, irgendwie aus Polen. Die 30 Leute, die landen alle in der Kriminalstatistik und versus eine Person, die dann in der Kriminalstatistik für die Deutschen landet. Also sorry to say, aber das ist einfach alles so komplett verschoben. Das macht mich auch einfach nur übelst wütend. Kann man übrigens alles schön halt in den BKA-Berichten nachlesen.
Also die bekommen hier halt auch zum Teil einfach nur 6 Euro die Stunde. Also halt die Hälfte von dem, was wir bekommen, was unser Mindestlohn ist so. Und es hat sich halt einfach nicht verändert. Ich finde es auch weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll.
Naja, das ist halt genau das Problem. Hätten wir angefangen, das wirklich, weißt du, wir würden jetzt gar nicht hier sitzen und uns wundern, hier 2010, dieses Buch, das da veröffentlicht wurde, hätten wir uns mit Rassismus beschäftigt, hätten wir uns mit Antisemitismus beschäftigt.
Es gab aber übelst
den Aufschrei. Die Leute hätten das gelesen.
Es gab übelst
den Aufschrei.
Ja, klar,
weil das voll viele Fake News auch verbreitet hat. Aber trotzdem ist es in der Breite der Gesellschaft angekommen. Und das halt nicht ohne Grund, weil wir es verfehlt haben, vernünftig über diese Themen zu sprechen. Und auch weil wir es verfehlt haben, deutend zu sagen, nein, du bist natürlich kein schlechter Mensch, aber wenn du halt Nazi-Sachen machst, dann macht es dich doch schon zu einem schlechten Menschen. Oder dann handelst du zumindest, wie ein schlechter Mensch handeln würde. Und wenn du kein schlechter Mensch sein willst, dann handel verdammt nochmal anders. Also, natürlich sagt ihr das dann nett, wenn ihr in der Konfrontation seid.
Naja, aber genau das ist halt auch das Problem. Und ich glaube halt auch, also die eine, mit der ich jetzt halt auch geschrieben habe und so, ich glaube halt, ich weiß gar nicht, wo ich die abholen soll, an welchem Punkt. Also ich stelle ja schon ganz viele Gegenfragen und ich weiß gar nicht, also wir haben einen gemeinsamen Nenner, dass wir beide Kinder haben und dass wir beide unser Kind mögen. Aber also da ist so viel verquer und so viel, das hat aber der gesagt und das hat aber der gesagt. Ja. Und
ja, das ist so also, wie mit diesem, also bei mir, das ist ja, ich habe jetzt auch mit diesem einem FDP-Typ sie diskutiert und der ist nicht in diesen Verschwörungsbubbles und da ist es noch viel mehr so dieses Ding von, ich glaube, der denkt wirklich von sich selber, er wäre ein guter Mensch und dann irgendwie sprechen wir über Geschlechter und er schickt mir dann ein Video von einer Person, von einer Transfrau, die ganz offensichtlich extrem viel Mobbing-Erfahrung in ihrem Leben gemacht hat. Und dieser Ausschnitt, das ist auch einfach nur sie, wie sie sagt, dass sie eine Transfrau ist. Und der Interviewer, der das so ein bisschen belächelt so. Und er schickt mir das, um mich von was zu überzeugen? Davon, dass das, also wovon er mich überzeugen wollte, war, dass Transmenschen gestört sind. Was ich ihm dann geantwortet habe, war, ich sehe hier eine Person, die wahrscheinlich ziemlich viel gemobbt wird und du lachst jetzt auch noch über sie. Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinen? Und was er geantwortet hat, war, ich lach doch gar nicht über die. Also das ist irgendwie so ganz, ganz schräg. Der hat irgendwie alles so zurückgewiesen, aber gleichzeitig hat er mir immer diese Sachen geschickt. Und immer wenn er gemerkt hat, irgendwie kommt er nicht weiter, hat er mir noch mehr solche Videos geschickt, um mich wovon zu überzeugen. Wovon wollt ihr mich überzeugen? Dass ich diese Menschen auslache, dass ich mich über sie stelle. Das ist irgendwie so ganz absurd gewesen.
Aber die verstehen das halt nicht.
Die verstehen es einfach nicht.
Wo hab ich dir das geschickt oder wo haben wir das, dass irgendwie nur Linke trans sind oder so?
Ah ja, dieser komische Artikel. Ja. Ja, das war so ein komischer Artikel, wo so drin stand, ja, dass ja nur linke Leute trans sind und das war dann halt auch direkt, weißt du, das ist dann das Nächste. Dann wird immer gesagt, ja, die Leute sind doch einfach gestört. Dann bin ich so, okay, weißt du was, ich habe hier gerade keine Transperson sitzen, ich lasse mich jetzt auf diese Diskussion ein und bin so, gut, nehmen wir an, Transmenschen sind psychisch krank. Wieso rechtfertigt es für dich, psychisch kranke Menschen auszulachen, zu diffamieren, ihnen zu sagen, dass es ihre Probleme nicht gibt, sie auszugrenzen und zu sagen, dass sie ja gar nicht existieren und sich einfach einpassen sollen, statt einfach sie ernst zu nehmen, so wie man auch eine Person ernst nehmen sollte, die zum Beispiel Depressionen hat oder so. Weißt du, und auch nicht mal da komme ich an. Und das ist ja noch nicht mal, das ist ja nicht das, was ich denke. Aber da bin ich so, okay, dann lasse ich mich jetzt mal auf diese Argumentation ein und gucke mal, ob er dann merkt, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber die merken das nicht. Da sprichst du gegen eine Mauer teilweise. Also nicht immer, aber teilweise schon. Und es nervt mich. Es nervt mich sehr, weil die an dem Narrativ festhalten von, ich bin ein guter Mensch und deswegen muss irgendwie meine Weltanschauung so bleiben. Und das ist, glaube ich, auch das, was Furkan jetzt meinte mit dem, man braucht einen langen Atem, man braucht da Geduld, man muss eigentlich die Leute wahrscheinlich sich aussuchen. Das müssen Leute sein, die in deinem Umfeld sind, wo du halt immer wieder mit denen reden kannst und die so daran führen kannst und so, weil das ist halt einfach ein Selbstfindungsprozess und den machst du nicht von heute auf morgen.
Naja, vor allem, weil ja auch die, also jetzt gerade bei ihr, mit der ich geschrieben habe, ne, wenn ich ihr sage, ja, hier, lass es, also dann hat sie ja niemanden mehr. Also ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, auch generell. Und das ist aber wirklich ein Problem, weil das ja zeigt, dass wir wirklich gerade gar nichts dagegen tun können, außer diese Menschen, also man darf ja auch nicht vergessen, so zum Beispiel Opfer von Gaslighting, also das ist ja, im Prinzip finde ich, ist es schon eine, also Propaganda ist irgendwie was Ähnliches wie Gaslighting, dass halt quasi Tatsachen verdreht werden und man wird so manipuliert und die Realität wird die ganze Zeit so verändert und so in Frage gestellt, dass du nicht mehr weißt, was du glauben kannst. Und deshalb glaubst du halt nur noch bestimmten Personen, die sich als für dich als vertrauenswürdig herausgestellt haben, weil sie dich vielleicht in bestimmten Bereichen, und da werden wir wieder bei der Corona-Pandemie, nicht ausgegrenzt haben. Und das Ding ist halt, wie kriegt man das hin, dass diese Leute halt wieder normal denken, in Anführungszeichen, oder halt, dass sie wieder gesund werden und dass sie wieder wissen, was so richtig und was falsch ist und was real ist und was nicht, ja, indem sie halt Therapie machen. Also man müsste die halt einfach auch richtig lange therapieren, oder? Also
ja, aber weißt du, da denke ich mir so, dann will ich irgendwie lieber meine mentalen Kapazitäten darauf irgendwie nicht verschwenden, aber halt darauf benutzen, dann tatsächlich mich Menschen, die halt so rassistische Gewalt und sowas alles zu erfahren, die dann zu unterstützen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall noch mal kurz nachgeguckt, was das Problem oder was für Theorien es zu den Transmenschen gibt. Transmenschen sind natürlich auch linke Kommunisten der linken Elite, also Juden.
Ja, was denn auch sonst? Junge, es läuft immer wieder auf den Nenner zurück, Antisemitismus. Okay, Leute, damit verlassen wir euch jetzt, würde ich sagen, mit ganz viel Gedankenchaos.
Ja, gut.
Okay, cool. Dann, wir verlassen euch jetzt.
Ich hoffe, es war spannend, auch wenn es durcheinander war, aber wir haben halt einfach auch wirklich viele Gedanken zu dem Thema. Ich habe auch wirklich nicht, also ich habe gefühlt nicht mal die Hälfte von dem gesagt, was ich irgendwie die letzten Tage so gelesen und rausgefunden habe. Ja, okay, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, haltet die Ohren steif und versucht einen AfD-Wähler davon zu überzeugen, nicht die AfD zu wählen. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine von denen, die halt nur so.
Ich habe es auch geschafft.
Man muss die am Anfang noch abholen, bevor die halt abdrehen. Ich glaube, das Problem ist auch wirklich, dass man nicht, also man darf wirklich nicht alle als, das darf man wirklich nicht, man darf nicht alle als Nazis beschimpfen, weil das ist ja genau das, was sie wollen. Man muss halt wirklich irgendwie. Voll. Also
um
so
zu spalten
entweder
halt.
Man kann einfach auch so, seid so wie die, wie so indigene Völker, die halt so quasi jemandem zeigen, dass er sich fehlverhält. Ihr ignoriert die Person immer, wenn, also ihr würdet niemals von euch aus irgendwie die Person zu irgendwas einladen oder sie irgendwie was fragen. Aber wenn die Person zu euch kommen möchte oder euch was fragt, dann ignoriert die sie nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr geht nicht auf sie zu, aber ihr ignoriert sie nicht, wenn sie auf euch zugehen. Ergibt es Sinn? Ich weiß
nee,
nicht.
Nee, es ergibt gerade irgendwie gar keinen Sinn.
Oh Mann, ich finde schon, dass es
Sinn also, gibt. Aber wenn du schon mit jemandem redest, aber also weil wir nein, sind ja also, gerade davon ausgegangen, dass wir mit jemandem reden.
Also du musst nicht aktiv auf AfDler zugehen, aber wenn sie auf dich zugehen, dann kannst du halt die Initiative ergreifen. So, weißt du, was ich meine?
Aber ich fände es schon cool, wenn ihr so die ganzen CDU-Wähler in eurer Familie einmal kurz von einem CDU-Wählen abbringt.
Ja, das auf jeden
da
Fall.
Da könnt ihr gerne hingehen. Aber die AfDler, die sind ja auch noch nicht ganz gerne so, kommen.
Die sind noch nicht ganz so, ja. Gebrainwashed. Also das sind ja eigentlich Opfer irgendwie. Es sind ja eigentlich Opfer der ganzen...
Ja, aber das sagt sich auch sehr leicht, weil Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind halt auch Opfer.
Ja. Aber trotzdem wurden die gebrainwashed.
Nicht also, alle.
Ja, aber viele.
Ja. Das stimmt.
Das ist schon krass, okay. Finde ich.
Ja, ich finde es auch richtig heftig.
Na gut, okay. Tschö mit Ö.
Tschö mit Ö. Yeah.